Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Und Bastarde.
Und Bastarde, weil heute mit Dennis. Und du hast mich jetzt gerade mit deinem Einstieg echt so hart irgendwo hingeschossen, weil ich sofort überlegt habe, ey, was macht Jerul nochmal jetzt heute?
Oh, der hat ein ultra peinliches Video gerade online, wo er wieder auf der Bühne ist, in so einem Pelzmantel oben ohne mit so einem fetten Kreuz und tut so, als wäre er nie weg gewesen und das Internet eskaliert, weil es unfassbar peinlich ist.
Das ist so hart, ne? Er ist halt wirklich nach seiner musikalischen Karriere oder nach der Hochzeit, war er wirklich primär durch irgendwelche Peinlichkeiten bekannt.
Ja, Fyre Festival.
Ja, allen voran eben das Fyre Festival.
Sehr unterhaltsam, das Ganze.
Und deswegen habe ich mich gleich gefragt, was treibt der jetzt? Okay, ist er wieder irgendwo in Erscheinung getreten, ja?
Ja, er findet wieder irgendwie statt. Mhm. Ob das jetzt was Gutes ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht.
So lustig. Geht es ja auch so, dass man jetzt irgendwie die Musik von damals nochmal ein bisschen anders wahrnimmt?
Ja, in einigen Sachen. Wir haben jetzt auf akutem Anlass, weil wir auf dem Festival waren, habe ich mit Kumpels nochmal diskutiert, was müsste headlinen, damit es mich auf dem Festival holt. Mhm. Und dann haben dann festgestellt, so ja, die Helden unserer Jugend, so alle nicht, weil die sind scheiße alt. Mhm. Die machen nicht prinzipiell unbedingt noch das, was man heute geil finden würde. Mhm. Und ja, irgendwie ist das auserzählt.
Und dann bist du bei Ja Rule gelandet, oder wie?
Nee, ich bin dann dabei gelandet, dass ich mir, aber das hat auch andere Gründe, ich würde mir, wenn es um Rock geht, würde ich Linkin Park als Headliner wohl nehmen, aber da ist halt auch eine neue Sängerin dabei, deswegen ist es was anderes. Mhm. Aber wenn auf den anderen Festivals, wie bei so Judas Priest und so, ist mir scheißegal. Auf den Rock-Festivals, so juckt mich nicht. Und auf den Hip-Hop-Festivals sind halt die neuen Artists, mit denen ich fast zu 99,5% nichts anfangen kann. Mhm. Da wird es dann schon dünn.
Naja, geht mir ähnlich.
Also da müsste man mir schon andere Dinge hinlegen, wie, keine Ahnung, OG Kimo oder Megalo oder keine Ahnung. Aber die würden nicht headlinen, weil die nicht groß genug sind.
Das ist der Punkt, ja, eben. Ja, Motrip und so, ja eben, aber keine Chance, kriegst du halt nicht als Headliner, ja, logisch. Ja. Ja, aber Festivals ist ja auch nochmal ein ganz anderes Game. Also das Ding ist, Ja Rule war ja früher auch schon nie ein geiler Rapper. Der hat halt eine Handvoll Tracks gemacht, die einfach meistens in einem Party-Kontext gut funktioniert haben. Und wenn der mal irgendwo gefeatured war, dann ging das ja auch noch klar. Weil logisch, prägnante Stimme und so. Aber als Typ so... ja, war nie so ein Riesenidol.
Allein diese Tupac-Nachahmungsnummer und so, das war schon grenzwertig.
Ja, aber er hatte einen Wiedererkennungswert, das kann man ihm nicht absprechen.
Es gibt auch ein paar Dinge, die ich mochte. Er hatte ja mal einen Song mit, wie hieß er denn? Suck Lovin' mit Bobby, vergessen. Mhm. War es nicht der von Whitney Houston sogar?
Brown, okay.
Kann wohl sein. Da fand ich den Refrain geil, aber ich hätte gerne seine Strophen weggeschnitten.
Ja, super. Nein, ich meine, er sollte als Feature schon irgendwie eine Bereicherung darstellen, sonst ist es lame.
Ja, da war er so bei It's Murder und so, aber da ging es auch eher um DMX und Jay-Z und nicht um ihn. Also der war schon ganz okay, wenn er dabei war, aber jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ey, der macht den Song einfach besser, dadurch, dass er da ist.
Ja, außer eben wo so Collabo-Tracks, wo viele zusammenkommen, hat er auch irgendwie mit Fat Joe und Jadakiss und so ein paar Lied. Das ging schon klar, aber ja. Eben so Solo-Sachen von dem definitiv nur so eine Handvoll irgendwelche Party-Tracks.
Ja, überschaubar gut alles. Mhm. Muss man leider so sagen, aber damals ging halt so, keine Ahnung, I'm Real mit J-Lo und so, das lief ja rauf und runter, die Scheiße.
Ja, leider.
Ja. Da musste man auch irgendwie mitgehen, wenn man dabei bleiben wollte, weil die Ladies fanden es ja alle gut und dann warst du halt gefangen.
Tja.
Nee, ist voll der gute Track. Mhm.
Das ist heute auch nicht mehr so wirklich so, ne? Diese unmittelbare Verbindung von Hip-Hop und R&B.
Nee, ist echt.
Also es ist ein bisschen was anderes irgendwie. So, weil das, was da gesungen wird, ist auch nicht mehr so wirklich R&B, sondern es geht ja eher in so eine poppige Richtung.
Ja, ich habe auch neulich ein relativ langes Essay, war es glaube ich, von MC René gelesen, dass er ein Großteil, da ging es dann primär um Deutschrap, auch nach der Festivalsaison, dass das für ihn primär Hip-Hop ist, der von Labels halt als primär Pop ist, der von Labels halt als Hip-Hop verkauft wird, weil es keinen anderen vermarktbaren Hip-Hop gibt, aber alle denken jetzt, das ist Hip-Hop. Was aber eher Pop ist. Also,
ja, hat er echt einen Punkt. Also erstmal abgefahren, ich wusste nicht, dass es MC René noch gibt.
Ja, doch.
Wohin gibt's noch? Weil, also ganz ehrlich, man kann seine Mucke finden, wie man will. Wenn du den Typ mal früher auf Jams erlebt hast, der war mit David P. für mich der krasseste deutsche Freestyler.
Ja.
Das war so krass, Alter. Der ist dann mit David P. auch, damals das ganze Klasse 95 Ding. Hey, die haben auf den Jams, die sind einfach durch die Meute gegangen und haben sich so Labels von T-Shirts oder Sprüche oder so, ne, oder die Leute beschrieben und so halt einfach gefreestylt. Ja. Richtig, richtig gut. Also der war schon krass. Abgefahren, dass es den noch gibt und dass du was von dem liest heutzutage. Weird.
Ja, kam mir das bei Instagram rein. Mhm. Aber deswegen finde ich zum Beispiel in Amiland auch so Harry Mack voll geil, weil der stellt sich ja auch irgendwo so an den Strand und sagt, hier, sag mir mal 10 Wörter und dann macht er erstmal 7 Minuten.
Ey, das ist einer der wenigen, da like ich die Videos, bevor ich es mir zu Ende angeguckt habe. Ja,
das reicht auch eigentlich.
Ey, der ist ein Gott und da ist halt, also den feiere ich, weil durch solche Leute lebt Hip-Hop halt weiter.
Hier kommt gerade eine fremde Katze in mein Wohnzimmer.
Okay.
Also ich kenne die Katze.
Ach so. Elliot. Dann ist sie ja doch nicht fremd.
Oh, scheiße, ey. Ich muss sie mal eben rausschmeißen. Der läuft immer gerne ins Schlafzimmer und legt sich ins Bett.
Okay. Ja, dann schmeißt du mal die Katze raus. Ich unterhalte mich so lange mit mir selbst. Theoretisch wäre hier auch eine Katze, aber ich habe strategisch wertvoll die Tür geschlossen. Okay. Dennis hält einfach mal kurz die hängende Katze ins Bild. Schön. Ist ja keinen glücklichen Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch zu hören war. Die hat tatsächlich ein Geräusch von sich gegeben.
Ja, der ist auch einfach zu hart. Ich habe gestern
Einkäufer
aus dem Auto geräumt, bin reingegangen, kam wieder raus, wollte den Rest holen. Da saß er schon auf dem Fahrersitz und war da irgendwie am Rumspielen.
Im Auto?
Ja.
Okay.
Also der geht einfach überall rein. Der war auch schon mal bei mir im Schlafzimmer.
So.
Der ist da völlig schmerzbefreit.
Muss er sein, wenn er bei dir im Schlafzimmer ist. Ha! Ja. Oh boy. Okay, aber cool. Also du bist ja generell Katzenfan. Hast ja nur deine eigene, glaube ich, bist du losgeworden, ne?
Ja, die ist quasi zu ihrer eigentlichen Besitzerin zurück. Okay. Oder von ihr dann weiter.
Aber es kommen schon mal trotzdem noch Katzen vorbei.
Ja.
Hat sich umgesprochen, so, ey Leute, da ist jetzt was frei.
Da gibt's einen Guest-Spot.
Ja.
Ja, die ist auch nicht hier hingekommen, als die Katze hier noch war. Und die war ja böse.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass die gut ihr Revier markiert hat.
Oh ja. Die hat alles sehr gut verteidigt. Hier kam niemand aufs Grundstück, aber jetzt sitzt er gerade hier auf der Terrasse und liegt auf den Terrassenmöbeln.
Ist also, okay.
Er hat jetzt sein Revier hier neu verteidigt.
Geil. Deine Butze ist jetzt so der umkämpfte Platz bei den ganzen Katzen.
Das Battle Royale hier immer. Ja.
Ja, geil. So, und du bist stimmlich ein bisschen angeschlagen. Nichtsdestotrotz hoffentlich heute sehr motiviert.
Auf jeden Fall. Ich habe heute so ein bisschen Rudis Resterampe.
Ja, ist fein.
Was allerdings, wenn die Folge vorbei ist, wird man das vielleicht anders beurteilen, denn es gab für mich einfach keinen Platz, um über diese Filme irgendwann mal zu reden.
Ja, jetzt ist es mal nicht so genannt.
Bin ich eigentlich echt froh, dass ich da über die noch sprechen kann.
Schön.
Es ist schon ganz gut. Es geht ja doch immer mal wieder hier und da was verloren, aber mein Filmkonsum ist echt schon arg eingebrochen.
Hast du erzählt. Leider. Ja, umso schöner, dass du noch was zusammenbekommen hast, damit wir hier heute aufnehmen können, weil Guess hat Urlaub, wortwörtlich. Der ist gerade in Palermo und bräunt seinen Arsch.
Ja, und beobachtet kleine Bäume.
Ja, wer Guess auf Social Media folgt, der weiß da mehr. Das war kein Hinweis darauf, dass ich es immer noch nicht tue.
Ja, Ich habe heute eine Karte von Alessandro gekriegt. Der war auch offensichtlich schön. Auch im Urlaub. Und er ist ja immer einer der wenigen, die noch Karten schreiben, was ich sehr schön finde, obwohl ich selber nicht mache. Aber ich freue mich immer. Als Text stand hinten drauf, ich bin eine Postkarte. Bitte nimm mich so, wie ich bin.
Oh.
Das ist super. Ich habe sehr gelacht.
Nee, wir haben ein ganz klassisch kitschiges Bild bekommen.
Ah, auch schön.
Ja. Ja, finde ich auch sehr cool, dass der noch haptische Karten verschickt.
Ja, mag ich auch. Ich wünschte, ich wäre auch so. Aber meistens verpeile ich das dann und denke dann jedes Mal, wenn ich eine bekomme, ach cool, ja, müsstest du eigentlich selber auch mal so machen. Ist schon das nett.
Kenne ich. Gehört zu den Dingen, die man sich immer so vornimmt. Oh, wenn ich dann das nächste Mal im Urlaub bin, dann verschicke ich auch eine Menge Postkarten.
Ja. Und am Ende kommt man wieder und denkt, ha, ja, da war doch was.
Okay, dann lass uns mal über Filme oder vielleicht auch Serien sprechen.
Bei mir kannst du dir da schon sicher sein.
Natürlich. Wenn es schon bei Filmen weniger wird, dann bei Serien wahrscheinlich erst recht.
Ich hab jetzt eine Serie wieder angefangen.
Ja, wobei eben, das machen ja viele, die sagen, ich habe weniger Zeit, Filme zu gucken, dass sie sich dann halt irgendwie eine halbe Stunde von einer Serie angucken.
Ja, das ist jetzt aber eher auch so ein Ding, weil die Dame krank zu Hause liegt. Wir haben jetzt mit Pokémon wieder angefangen.
Oh fuck.
Das ist aber auch, also wenn man das in seiner Kindheit und Jugend gesehen hat, okay, da ist das, kann das Gehirn das noch verkraften, aber wenn man sich das jetzt mittlerweile anguckt, das ist schon ein Fiebertraum.
Schnittfrequenz und sowas, meinst du?
Ja, also alleine mit so wie oft Dinge einfach passieren. Also es kommt so oft, dann hörst du das Pokémon-Thema, dann gibt's am Ende immer noch ein Pokémon-Rap, dann gibt's das Team Rocket, das sind so Antagonisten, die sagen jedes Mal den gleichen Satz, wenn sie kommen, in jeder Folge. Und da wirst du irgendwann richtig schön gar im Kopf.
Okay. Wir haben auch da kannst du drüber sprechen, da bin ich komplett raus, ne? Also das ist ähnlich wie World of Warcraft, was du mal gemacht hast, da kann ich einfach nur zuhören, weiß ich gar nichts.
Ja, ich müsste jetzt erst die Staffeln mal beenden, damit ich darüber reden kann, deswegen heute nur Filme.
Wie viel gibt's denn da so?
Was?
Wie viel gibt's denn da von Pokémon?
Das kommt drauf an, wie es eingeteilt ist. Also ich habe das als Komplettschnitt, aber ich glaube, bei Amazon sind irgendwas bei 52 Staffeln gelistet.
Alter, was?
Ja, das ist richtig wild. Auch wenn du bei
gleichen, jetzt von einer Serie.
Ja, oder also auch wenn du bei Pokémon-Filmen bei Letterboxd reingehst, kommen auch fast 40, 50 Stück mit Kurzfilmen und allem. Also das ist schon sehr, sehr viel. Ich habe das komischerweise auf irgendwie einer Disc und da ist es Staffel 1, 80 Folgen. Also das kann auch so nicht richtig sein. Aber
Wie lange ist da eine Folge?
20 Minuten mit Vor- und Abspann.
Okay, trotzdem, Alter, das ist ja wahnsinnig viel Material.
Ja, das ist schon krass. Crazy. Also die Indigo-Liga hat 1235 Folgen. Das sind 25 Spaß. Staffeln. Habe mich sogar geirrt. Noch mehr.
Ah, das ist ja crazy.
Ja, definitiv. Das ist schon viel. Deswegen, heute gibt's überschaubarere Filme, die etwas kürzer ausfallen.
Okay. Ja, dann. Du darfst gerne anfangen.
Ja, dann kannst du theoretisch wählen, ob du was brandneues, was von vor 10 Jahren oder was ganz Altes willst.
Fangen wir mit was ganz Altem an.
Gut. Dann fange ich mit was ganz Altem an.
Machen wir das mal chronologisch heute.
Was ich im Kontext, und ihr habt sie ja vielleicht schon gehört, die Folge mit Hoffi von den Bastarden. Ich habe mich da sehr umfangreich drauf vorbereitet und auch ein paar Filme geschaut, die zu dem Thema eigentlich nicht dazugehörten, was ich vorher allerdings nicht so genau wusste. Mhm. Was aber total schön war, denn dieser Film, den ich jetzt bespreche, der ist von Jean-Pierre Melville. Und von dem kann man ja tendenziell auch gerne mal alles gesehen haben, denn da ist wenig Ausschuss dabei, was die öffentliche Wahrnehmung angeht zumindest. Ich hatte ja meine Probleme mit Le Samurai, aber...
Ja, aber ist zweifelsohne ein Kritikerliebling.
Definitiv, und ich hoffe auch, dass ich den bei der Zweitsichtung dann endlich mag. Das wird irgendwann mal passieren. Aber ich spreche heute über Bob le Flambeur oder auf Deutsch 3 Uhr nachts. Menas Moos-Fans wissen Bescheid.
Okay.
Und
die Referenz habe ich natürlich nicht verstanden.
Minos Moos hat ein Lied, das heißt 3 Uhr nachts. Und der Text ist 3 Uhr nachts, ich hab schon wieder Bock auf dein Arschloch.
Okay.
Ein Top-Hit. Musst du dir mal anhören? Bombe.
Klingt so, ja.
Ja. Ja, es ist ein Film von 1958. Warum der 3 Uhr nachts in Deutschland heißt, weiß kein Mensch. Denn das, was hier passiert, das ist auch ein Heist-Film. Das findet um 5 Uhr morgens statt, nicht um 3 Uhr nachts. Naja, Deutschland wieder at its best.
Großartig, ey.
Ja, und der ist von Jean-Pierre Melville, wie ich schon erwähnt habe. Und geschrieben ist das Ganze von Auguste Le Breton. Und der hat zum Beispiel auch Rififi geschrieben. Mhm. Der kennt sich also mit Heist sehr gut aus. Mhm. Also quasi ein Experte auf dem Gebiet. Und da haben sich dann auch zwei echt gefunden, denn die haben hier was sehr Interessantes zusammengeschrieben. Und wenn ich jetzt die Handlung vorlese, könnte man eventuell auch schon die ein oder andere Parallele zu moderneren Filmen ziehen. Denn es geht hier um Bob, wie man an dem Originaltitel vielleicht ableiten kann. Und das ist so ein alternder Junggeselle und der ist ein Spieler. Und der ist auch in der Szene sehr, sehr bekannt. Also so in der Pariser Unterwelt um den Montmartre rum, so da kennt man ihn, jeder kennt ihn, er kennt die Leute in den Lokalen, alle sprechen ihn an, wenn es Probleme gibt, spricht man mit ihm. Mhm. Und ja, da gibt es auch einen Kommissar, das ist Ledru, und der, selbst der hält große Stücke auf Bob, denn der hat ihm mal das Leben gerettet. Und er glaubt eigentlich fest dran, dass Bob jetzt kein Krimineller mehr ist, denn er saß auch schon mal im Gefängnis für einen Bankeinbruch, der allerdings gescheitert ist. Und so in seiner Spielerkarriere steckt Bob gerade ein bisschen in einer Pechsträhne fest. Das heißt, er verliert die meisten oder er geht nie mit Plus aus seinen Abenden raus. Er hat allerdings, naja, er ist ein großzügiger Typ. Also er lädt so die Leute, die zu ihm kommen, auch Jüngere und von ihm lernen möchten, die lädt er dann immer ein. Und eines Abends trifft er auch eine junge Dame, die in seiner Stammkneipe ist. Die lädt er dann auch erstmal ein und nimmt sie so ein bisschen unter die Fittiche. Und auch den jungen Mark nimmt er so ein bisschen unter seine Fittiche, weil er ihn von den wirklichen, Paolo ist sein Schützling. Den will er von einem anderen zwielichtigen Burschen in dem Viertel halt fernhalten. Das ist nämlich der Mark. Und da versucht er halt alles, um die beiden zu beschützen. Er fährt aber, als er mit einem Kumpel dann zu so einem Casino fährt, durch Zufall, dass da an einem Abend sehr viel Geld vorhanden ist in dem Safe. Mhm. Nämlich am Abend des Grand Prix in der Nähe. Da sollen da bis zu 900 Millionen Francs im Safe sein. Mhm. Und er beschließt dann halt daraufhin, nachdem er das von dem Groupier da gehört hat, eine Bande zusammenzustellen und dieses Casino zu überfallen.
Okay, nice.
Naja, ich sag mal so, die Grundprämisse am Ende, dass während einer großen Veranstaltung sehr viel Geld in einem Safe ist, hat man ja durchaus in sowas wie Ocean's 11 schon mal vernommen.
Klar.
Und das ist auch wirklich von der Sache her recht ähnlich, denn Bob erinnert einen, oder andersrum, Danny Ocean ist schon vom Typ her sehr wie Bob.
Ach, okay.
So halt ein sehr adretter Herr, so zwischen 40 und Mitte 50 in der Gegend, leicht so nach hinten gegeltes Haar, bisschen graumeliert, also sieht schon sehr stylisch aus und du kannst seine Anziehung auf jeden Fall nachvollziehen.
Okay.
Der wird von Roger Duchesne gespielt, von dem kannte ich nichts. Der hat aber relativ viel in den 30ern gemacht. So, da war ich dünn aufgestellt. Der Golem hat er gemacht, leider nicht den von aus den 20ern, den Dave und ich besprochen hatten, sonst hätte ich ihn schon mal gesehen, sondern ein französisches Remake. Ja, und hier sind, also ja, schwierig zu sagen, manche Leute kennen bestimmt Darsteller von hier, ich kannte niemanden vorher. Ich habe wahrscheinlich diesen Kommissar schon mal in Sie küssten und sie schlugen ihn gesehen. Mhm. Konnte ich aber vom Gesicht her halt null zuordnen. Das heißt, für mich war das hier echt ein komplett frischer Cast.
Ja, ist auch mal schön.
Ja, und halt wirklich von der Story her, was ich mag ja auch die Oceans-Filme, was mich wirklich sehr gut unterhalten und bis begeistert hat.
Mhm.
Und der wird auch von vielen ziemlich gemocht. Das ist unter anderem der Lieblingsfilm von Jim Jarmusch.
Oh.
Gilt als eine der Hauptinspirationen für, auch wenn da drin sich nichts wiederfindet, für Tarantinos Schaffen. Der hat sich ja, der ist ja Melville-Fan einfach.
Mhm.
Und der hat sich so grundsätzlich an dem Thema Heist orientiert. Er hat dann von Melville allerdings einen anderen Film als Inspiration für Reservoir Dogs gewählt, aber diesen hier mag er genauso, denn er sagte, der Mann hat keine schlechten Filme. Ich werde mich davon versuchen zu überzeugen, aber und was ich dem Film nie, ja,
so
null
viel
angemerkt.
War's ja nicht, ne?
Was?
So viel war es ja nicht, was er gemacht hat.
Nee, es ist wirklich überschaubar. Ich wüsste jetzt nicht auf den Kopf, wie viele, aber ich hätte jetzt gesagt, so mehr als 12 hat er nicht.
Hm.
Das dürfte relativ überschaubar sein. Ja, knapp mehr, aber müsste ich jetzt durchzählen. Aber das sind auf jeden Fall große Filme dabei.
Laut IMDb sind es 14, aber ja, auf jeden Fall machbar, klar.
Ja, also 4 im Roten Kreis, Armee im Schatten, der eiskalte Engel, da sind ja alles, gerade sein Spätwerk oder Une Flic und so, das sind ja die letzten 4 Filme gewesen, die sind ja alle
in, ja, ich glaub, die kenn
von
der
Bewertung
ich auch.
Im Meisterwerkstatus.
Ja. Le Samurai, Un Flic kenne ich, Armee im Schatten hatten wir neulich erst, glaube ich. Oder haben wir auf jeden Fall mal hier besprochen. Ja, geil. Ja, stimmt. Müsste ich auch mal mehr gucken von dem.
Ja, der hat schon eine ziemlich große Anhängerschaft, vor allem im Arthouse-Publikum, nennen wir es mal. Oder im, ja, die Filmliebenden und auch Filmschaffende feiern ihn halt total.
Und ich finde auch so in Frankreich jetzt in der Zeit, oh boy, nee, du meinst, der ist aus den 50ern, ne? Aber das hat sich ja dann schon auch hingezogen bis irgendwie 60er, 70er. Ich finde so, weil es gibt schon so eine, es ist so eine eigene Sorte Film fast schon, so französische Heist-Filme.
Ja,
definitiv. Oder ja, es geht ein bisschen weiter als Heist, ne? Es gibt auch einfach Krimis, eigentlich genau genommen nur, die dann trotzdem aber eben so eine Tonalität haben, wie diese Filme. Und das finde ich irgendwie geil.
Ja, gerade so diese ganzen Sachen, die sich um Gangster drehen, sei es jetzt sie sitzen im Gefängnis oder sie wollen irgendwas überfallen oder irgendwelche anderen Vorhaben. Das funktioniert zu der Zeit aus Frankreich echt erstaunlich gut. Und die waren ja auch alle wahnsinnig effizient, die da Regie geführt haben, denn auch hier war nahezu kein Geld verfügbar.
Mhm.
Der hat das ganze Ding über 2 Jahre drehen müssen, weil er immer wieder die Leute, wenn er gerade mal ein bisschen Geld auftreiben konnte, aus ihren laufenden Produktionen raus telefoniert hat. Und versucht hat, die wieder vor die Kamera zu ziehen, damit die weiterkommen. Also.
Was schon Independent-Produktion, oder wie?
Ja, also der hat auch für ganz viele Szenen einfach eine Handkamera an einem Fahrrad befestigt und hat dann da quasi seine eigene Dolly mit dem Fahrrad gebaut.
Okay, wie geil.
Also das war schon, ja, Independent trifft es auf jeden Fall ziemlich gut und absolut low budget dann.
Mhm.
Das, er hat 17,5 Millionen Franc gekostet. Wie viel das damals umgerechnet ist, ist auf jeden Fall eine.
Okay, aber so wenig ist das gar nicht. Also,
ja,
weil es waren ja dann trotzdem ein paar Millionen.
Das waren, ich glaube, ein Franc war irgendwie 15 Cent.
Mhm.
Also so durch 6 geteilt, ja, ist dann schon ein bisschen was, aber ja, hat sich halt über die Jahre dann angehäuft irgendwie.
Ja.
Oder das Budget bei IMDb stimmt irgendwie nicht, aber es also beißt sich dann ein wenig mit dem, was die Produktion so aufgerieben hat.
Naja, oder hat der halt irgendwie einen großen Aufwand betrieben und Sachen x-mal gedreht oder also, ne,
das
manchmal.
Kann halt auch noch sein, ja.
Aber krass, ja, dass sie das so lange hingezogen haben.
Ja. Und was den Film hier für mich so geil macht, ist einfach die Hauptfigur. Denn, und auch wie die erzählt ist, denn du kriegst wenig, also du erfährst von Bob selber wenig über sich, sondern du merkst nur, wie krass er ist durch das, wie die Leute auf ihn reagieren, ihn behandeln und was sie ohne ihn über ihn sagen. Und irgendwie mag ich das, weil sich die Aura irgendwie ganz, ganz geil erzählt dadurch, wie die Leute mit ihm interagieren.
Mhm.
Ohne dass er selber sagen muss, was er mal gemacht hat, wo er herkommt, wer er glaubt zu sein, sondern das erfährst du alles durch die Außenwahrnehmung, wie er wahrgenommen wird.
Das Volk spielt den König.
Ja.
Das ist es. Ja, ist geil.
Das hat
feier ich auch sowas.
Ja, also das hat mir wirklich überraschend gut gefallen. Ja, und hat auch echt einen Einfluss dann genommen, weil, ja, wie gesagt, Ocean's 11, Last Exit Reno, die haben sich alle hier dran bedient. Und auch Neil Jordan hat davon ein Remake in 2002 gedreht. Das heißt aber The Good Thief oder Der Dieb von Monte Carlo. Da ist Nick Nolte die Hauptrolle.
Ja, okay. Das ist ein Remake davon.
Ja.
Kann es sein, dass es auch jetzt in späteren Jahren noch ein Remake gab?
Also ich kenne jetzt nur das.
Okay.
Schließt das aber nicht aus, dass es da noch was anderes geben könnte.
Vielleicht gibt es auch einfach noch viele andere Filme, die The Good Thief heißen.
Das ist auch möglich, ja.
Okay. Ja, du klingst sehr begeistert.
Ja, war auch geil. Also, und bei einer Sache stimme ich auf jeden Fall zu, denn Melville hat erst Alain Delon für die Rolle des Schützlings Paolo im Visier gehabt, hat ihn dann aber nicht genommen, weil er Angst hatte, dass er die Show stiehlt und dass alle nur auf ihn gucken. Und hätte sein können.
Das ist eine legitime Angst bei Delon.
Ja. Deswegen bin ich mit dem, wie es hier gemacht ist und wer da die Rollen bekommen hat, auf jeden Fall mehr als zufrieden, denn habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe den Titel gelesen und dachte, okay, ein Heistfilm, habe mir sonst nichts durchgelesen und es angeguckt. Ich war von Minute 1 bis Minute 102 absolut dabei und habe den, vor allen Dingen Bob Montagne, habe ich voll gefeiert. Oder Montagne, so.
Okay.
Der Korrektheit halber, fand ich richtig geil. Also auf jeden Fall eine fette Empfehlung.
Klingt richtig gut, ja. Ich hab Bock.
Den sollte man sich mal irgendwann, wenn man Lust hat, mal anschauen.
Mhm.
Wer auf so Heist-Kram steht, der sollte den irgendwann mal gesehen haben.
Mhm. Gab es irgendwas, was du unnötig fandest oder was dich gestört hat?
Wenn es etwas gab, was ich schwierig finden könnte, dann weiß ich es nicht mehr und das ist sehr positiv.
Ja, okay, klar.
Also das Ende kommt ein bisschen aus dem Nichts, fand ich aber nichtsdestotrotz, ich krieg's nicht weg. Geil. Aber ich habe das mit zumindest jetzt raus.
Hey.
Ja, ey, Filmwörter,
diese seien jedem gegönnt. Ich find's immer nur lustig, wenn die halt dann manchmal so auffällig sind.
Ja.
Das Wort ohnehin in eurer Episode mit Hoffi, kompromisslos. Alles und jeder war kompromisslos.
Das ist gut möglich.
So witzig, Alter, da hätte man echt einen Counter einbauen können. Das hätte Spaß gemacht.
Mir ist auch währenddessen noch was anderes aufgefallen, nämlich primär.
Hm.
Sage ich auch sehr gerne.
Mhm.
Aber ja, man kann auch nicht auf alles achten, sonst kommt man nicht mehr dazu, das vorzutragen, was man eigentlich sagen will.
Eben. Da liegt ja, finde ich, die Kunst, das Ganze dann trotzdem noch ein bisschen flüssig zu gestalten, obwohl man angeblich versucht, darauf zu achten, was man da erzählt.
Ja, bei Dave ist es auch krass, was ich noch erwähnen wollte oder wen ich noch erwähnen muss. Das ist so geil.
Ich finde, Dave hat auch die besten Dreher drin, also wenn es um Namen geht, Aussprache sowieso, aber manchmal auch so Formulierungen. Was, ich glaube, das war auch in der Episode mit Hoffi, hat er temporär durchgängig gesagt.
Oh, das kann sein, ja.
Das fand ich auch herrlich.
Ja, das schließt sich auch schön aus.
Ja, eben. Ja, aber ey, also dass da gerade im Eifer des Gefechts dann irgendwie was falsch ausgesprochen wird oder die falsche Vokabel gewählt wird und so, das gehört halt voll dazu. Ich finde es auch irgendwie nach wie vor sympathisch, wenn sowas drin ist und dann eben nicht gecuttet und nachgesprochen wird, sondern dann ist das halt ein Fehler, der ist drin.
Ja, so. Soll easy drin bleiben. Eben. Auch so eine Nachbarskatze muss drin bleiben.
Auf jeden Fall. Also gut, die Pause, die bei uns neulich drin war.
Ja, die war geil.
Die war vor allem null. Es war wirklich einfach nur eine wieder mal ein Missverständnis in der Absprache zwischen Guess und mir, weil ich habe das total als eine Pause von was anderem verbucht, wo ich irgendwie nur kurz ein Paket angenommen habe. Aber da war ja halt original irgendwie kurz eine Getränkelieferung zwischendurch.
Ja.
Und ja, das war natürlich nicht der Plan, aber hey.
Naja, passiert.
Ich habe es trotzdem veröffentlicht oder beziehungsweise erst hinterher realisiert. Da könnt ihr mal sehen. Wir haben so viel Output, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, das selber immer komplett nachzuhören. Außerdem will ich mich auch nicht dauernd selbst reden hören, auch wenn das dieser Podcast-Idee so ein bisschen widerspricht.
Ja, ich habe da manchmal auch so, dass ich denke, wenn ich gehe durch die in der Öffentlichkeit irgendwie durch die Stadt und höre meinen eigenen Podcast, das fühlt sich irgendwie komisch an.
Ja, ne? Also zum einen fühlt sich das komisch an und zum anderen bin ich dann nämlich erst recht so drauf, dass mir dann auffällt, Alter, jetzt hast du schon wieder so gesagt, nochmal so, 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 so. Das ist irgendwie mein Füllwort, so. Und wir verwenden alle viel zu oft fucking tatsächlich.
Das auf jeden Fall.
Das ist das Unwort, wenn es um die Füllwörter geht, Alter, weil es ist immer überflüssig.
Das stimmt.
Immer. Also wirklich, die Fälle, wo das notwendig ist als Wort, die kannst du an einer Hand abzählen.
Tatsächlich. So
tatsächlich. Vor allem besten ja immer Leute auch die Antworten mit tatsächlich ja. Auf eine Frage, wo halt die Antwort einfach nur ja gewesen wäre, ist dann so tatsächlich ja.
Ja.
Und du denkst so, gut. Okay, was wäre die Alternative zu tatsächlich ja gewesen?
Ja.
Also nicht tatsächlich, sondern nur so semi ja oder ein angedeutetes ja.
So komisch das ist, ja. Das ging auch.
Deswegen, ey, ich finde Füllwörter irgendwie auch eben lustig, weil sie so ein bisschen mehr erzählen, als eben nur diese Lücke zu füllen.
Ja, tatsächlich ist natürlich ein schönes Wort, weil es so schön lang ist.
Mhm, voll.
Da hat man ein bisschen mehr Zeit als bei halt.
Ja, geht aber in eine ähnliche Richtung, weil du es überall hinpacken kannst.
Ja. Stimmt.
Genauso so überflüssig, wie es überall ist, passt es tatsächlich überall hin, siehst du?
Ja. Schön.
Ja.
Ja, das freut mich tatsächlich.
So, mal wieder ein kleiner linguistischer Exkurs. Jetzt ich, oder was?
Genau, jetzt kommen wir zurück hier eben nochmal schnell zu den Punkten. Um Dave zu zitieren, was ich noch erwähnen möchte, der gilt als einer der ersten Filme, der diese French New Wave 1958 gestartet hat.
Ach was, wirklich? Weil das klang jetzt so überhaupt nicht nach Nouvelle Vague.
Nee, gilt auch nicht dazu, aber hat so eine neue Welle an Filmen gerade aus diesem Krimi-Genre quasi losgetreten. Nouvelle Vague jetzt davon mal losgelöst. Es gibt
French New Wave of Crime-Kram.
So, da findet er sich wieder. Okay. Ich glaube, Nouvelle Vague war ja ein bisschen näher schon.
Bisschen was?
Ein bisschen früher schon.
Aber schon auf jeden Fall in den 50ern, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt irgendwie Mitte 56 oder so, hätte ich so geraten in der Gegend.
Aber sind wir nicht in 56 jetzt gerade mit Bob Le Flambeur?
Nee, 58.
Ach, okay. Ja. Witzig, bei IMDb steht 56.
Ah, krass. Na gut.
Ohne Scheiß, auf Letterboxd steht 58?
Weiß ich nicht. Ich habe 58 aufgeschrieben.
Nee, da steht auch 56.
Na gut.
Fake News, Dennis.
Top. Da habe ich mich vertippt. Und witzigerweise steht in den Trivia Facts, the film is considered a precursor to the French New Wave films that started in 1959. Also war ja wohl 3 Jahre früher da.
Ja. Aber wenn die sagen The French New Wave, dann meinen die Nouvelle Vague, oder?
Ja, das fände ich aber merkwürdig. Also ich habe in dem Zusammenhang noch einiges über eine neue Welle von französischen Crime-Filmen gelesen, wo dann auch Refifi und so ein Kram dazugehört.
Ja.
Ich hoffe, dass die eher das meinen, weil Nouvelle Vague sehe ich hier nicht.
Okay. Ja, klang auch nicht wirklich so. Aber wie man das Ding definiert, das ist tricky.
Ja, wirklich. Das ist noch schwieriger als manche andere Wellen und Genres.
Ja.
Jo, die IMDb-Zuschauer sind bei einer 7,6. Der Metascore ist bei 80 und Letterboxd bei 3,8. Also durchweg gut.
Das ist echt gut, ja. So, Punkte raten. Ich sage 9 Punkte.
Das ist korrekt.
Ha, yes. Sehr schön. Ja, jetzt, dann bringe ich doch auch was ein bisschen älter ist. Und das habe ich neulich schon mal angeteased, dass ich ihn geguckt habe und dass ich ja irgendwie demnächst mal drüber sprechen möchte. Das war aber mit Guess und jetzt bespreche ich den mit dir, weil du hast ja jetzt im Zuge der Recherche für eure Tarantino-Folge genau genommen nur die Reservoir Dogs Folge. Da hast du ja eine Menge geguckt und da auch durch sämtliche Jahrzehnte und da habt ihr auf jeden Fall auch erwähnt, dass ihr alle eine Menge für 70er Jahre Kino übrig habt.
Oh ja.
Und im Zuge dessen habe ich mir einen Film angeguckt, also nicht im Zuge dessen, sondern das ist eben früher passiert, aber jetzt im Zuge dessen dachte ich mir, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, drüber zu sprechen. Von Regisseur Jonathan Demme. den ich wirklich eher für Sachen kenne, die er viel später gemacht hat. Jetzt aus dem Jahr 1979, Last Embrace. Und ich habe heute eh geguckt, dass ich mir Sachen nehme, die du, weil du bist ja einer der wenigen Leute in meinem elitären Kreis auf Letterboxd, denen ich folge. Und deswegen habe ich da mal nachgeguckt und habe mir Sachen rausgepickt, die du weder geguckt noch, also zumindest eben nicht gelockt hast und auch nicht auf der Watchlist hast. Deswegen dachte ich, vielleicht die eine oder andere Inspiration oder auch eine Abschreckung. Mal gucken. Ja, eben. Weil das kann ich vorwegschicken, der Film ist speziell. So, ich habe das Ding so auf jeden Fall nicht kommen sehen. Weil eben, ich kenne Jonathan Demme halt für, klar, Schweigen der Lämmer und Philadelphia und solche Sachen. Und jetzt ist das hier aber laut Genres auf IMDb ein Mystery-Romance-Thriller.
Das ist wild.
Oder die kannst du wahrscheinlich beliebig rumdrehen, die Genres. Das sind auf jeden Fall die, die gelistet sind, unter anderem. Und heißt passenderweise auf Deutsch, also semi-passenderweise, tödliche Umarmung.
Ach, schön.
Also die letzte hat nicht gereicht, sondern sie muss auch gleich tödlich sein. Sagt dir das Ganze was?
Nee, überhaupt nicht. Aber bei dem Regisseur bin ich ja theoretisch interessiert. Mhm. Ich habe zwar, glaube ich, echt wenig von ihm gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, finde ich meines Wissens gut.
Ich kenne da, glaube ich, auch wirklich primär, da sind wir wieder, die bekanntesten.
Ja, ich nicht mal die, weil ich glaube, eine der bekanntesten Sachen ist doch, wie hieß denn diese Doku, diesen Doku-Film über die Band, die er gemacht hat? War das er oder war das sein Vater?
Das weiß ich nicht. Ich guck mal eben nach, weil ich habe, muss
es gibt doch hier Dokus, diesen Stop Making Sense, das von ihm, genau.
Okay.
Das ist über die Talking Heads, so ein Konzertfilm. Mhm. Der wird ja unfassbar gefeiert, 4,7 auf Letterboxd.
Okay.
Und der lief auch neulich mal wieder im Kino. Ich kenne wirklich von ihm nur einen Film und das ist Silence of the Lambs, sonst kenne ich nichts.
Philadelphia hast du nicht gesehen?
Nee, auch Manchurian Candidate und so kenne ich nicht.
Okay, krass.
Also das ist,
das ist ja wirklich
eine krasse Lücke.
Also ich bin bei Musikdokus wirklich nicht gut aufgestellt. Ich kenne ja nicht mal die von Scorsese und so, da schäme ich mich auch ein bisschen für, aber da habe ich irgendwie so selten Bock drauf.
Ja, ist bei mir auch one in a million. Ich habe mal aus Versehen eine gesehen, weil ich dachte, das wäre ein Sci-Fi-Film.
Ja, das Paradoxe ist, jedes Mal, wenn ich eine geguckt habe, fand ich die meistens geil. Und deswegen ist es voll strange, dass ich da nicht öfter bei lande. Aber nee, also ich habe den auch nicht gesehen. Und bin bei Jonathan Demme generell nicht so gut aufgestellt. Deswegen dachte ich, bringe ich jetzt mal einen aus den 70ern. Ja, und das Ding heißt eben Last Embrace. Geschrieben hat das Murray T. Bloom, beziehungsweise basierend auf der Vorlage von Murray T. Bloom, der den Roman The 13th Man aus dem Jahr 1977, also nur 2 Jahre davor veröffentlicht, hat dann David Schaber wiederum das Drehbuch geschrieben. Und der hat im gleichen Jahr The Warriors veröffentlicht, auch ein Film, der gar nicht so scheiße ist.
Nee.
Nighthawks hat er auch geschrieben, wie man den findet, das steht auf einem anderen Blatt. Aber so deswegen auf dem Papier finde ich erstmal prinzipiell eine gute Voraussetzung. Und dann spielt hier auch jemand die Hauptrolle, den ich persönlich sehr mag, weil das ist Roy Scheider.
Oh, geil.
Und mit dem gab es ja auch schon den einen oder anderen echt guten Film. So, und Roy Scheider spielt hier Harry Hannon. Und der Film steigt damit ein, dass wir in einem Restaurant in Mexiko sind, in der Nähe von El Paso, also gerade so über die Grenze. Und da ist jetzt Harry Hannon mit seiner Frau und knutscht da rum. Die haben irgendwie so ein bisschen romantisches Abendessen und erstmal heile Welt. Wir wissen auch nicht, warum er da ist und es sieht so aus, als würde er halt mit seiner Frau da Urlaub machen. So, und plötzlich taucht so ein Typ mit ein paar Henchmen auf und Harry erkennt den Typen. Und wir erfahren, wir erfahren relativ später, dass das ein Informant ist, den er aber erst ein paar Tage später dort treffen sollte. Jetzt hat er also einfach seine Frau auf einen Einsatz mitgenommen, beziehungsweise der Plan war wohl, die dann später wieder wegzuschicken, damit er dann noch den Rest seines Einsatzes machen kann. Jetzt kommt aber dieser Informant offensichtlich stark verfrüht, da in dieses Restaurant mit den Jungs. Harry erkennt die Situation, weil die Jungs natürlich sofort ihre Waffen ziehen. Harry schubst seine Frau zur Seite, damit die aus der Schusslinie gerät und fängt an zu ballern. in dieser Schießerei stirbt Harrys Frau. Er erleidet daraufhin einen Nervenzusammenbruch und ist erstmal eine ganze Weile raus. Irgendwie, die sagen, 161 Tage war er dann in so einem Sanatorium und wird dann entlassen. So, jetzt kommt er raus und wir als Zuschauer wissen immer noch nicht so, was wir sehen. Ist das jetzt seine POV? Geschehen diese Dinge wirklich? Es hat oftmals auch so ein bisschen was Traumähnliches und wir wissen nicht so richtig, haben wir hier einen unzuverlässigen Erzähler oder nicht. Jetzt sind wir mit ihm am Bahnhof, wo er eben auf den Zug wartet, um wieder zurückzufahren. Und da ist auch schon so ein, dieses Paranoia-Szenario wird da gleich stark bedient, weil wir mit ihm dann so die Leute angucken an diesem Bahnhof und er sieht natürlich in jedem dieser Anzugträger gleich irgendwie einen potenziellen Gegner, weil er ist ja offensichtlich ein Geheimdienstagent und hat demzufolge halt Angst vor Leuten, die ihm irgendwie was Böses wollen. So, jetzt ist er da an diesem Bahnhof und guckt sich um und stolpert dann und fällt dabei fast in so einen Schnellzug, der dann da angebrettert kommt. Und jetzt ist natürlich die Verwirrung komplett, weil er denkt sofort, irgendjemand hat ihn geschubst. Er fängt sich dann, schnappt sich da gleich so ein, zwei Typen raus und macht die blöd an. Witzigerweise da echt, also in dieser einen Szene haben wir dann Mandy Patinkin und Max Wright. Ne?
Ja. Gut. Kann man so verbraten, ja.
Für diese eine Szene und dann war's das. Aber gut, wir sind halt in den 79 und die haben ja auch mal irgendwo angefangen. Aber so wird halt weiter diese Paranoia von ihm bedient, dass wir nicht so richtig wissen, gibt's Leute, die hinter ihm her sind, hat das mit diesem Vorfall vom Anfang zu tun oder was ist jetzt so. Und er geht dann zurück in die Agentur und, nee, pass auf, zuerst, ich hab's ja aufgeschrieben hier, geil, läuft. So, zuerst geht er jetzt zu seiner Kontaktperson, wo er immer die neuen Aufträge bekommt. Und das ist ganz geil, weil das ist so getarnt, voll in der Öffentlichkeit, weil er geht zu Macy's, in also ein riesen Kaufhaus, da an den Make-up-Counter und bestellt einen bestimmten Lippenstift in einer bestimmten Farbe. Bekommt den, ne, also die Verkäuferin weiß auch Bescheid, bekommt den, geht ein paar Schritte weg, macht den auf, nimmt den Lippenstift raus und holt so eine Papier, so ein kleines zusammengerolltes Papier raus, macht es auf und das Ding ist leer. So, dann geht er nochmal zurück an den Counter und sagt, sag mal, was ist los, du hast mir den Falschen gegeben? Und die so, nee, stimmt schon. So, und die sagt dann noch, ja, wahrscheinlich gibt's halt gerade keine Arbeit für dich. Er geht dann zurück in seine Wohnung, wo er jetzt halt, wie gesagt, eine ganze Weile nicht war, kommt da an und stellt fest, jetzt wohnt da so eine Studentin bei ihm. Die erklärt, dass sie da ganz legal irgendwie diese Wohnung angemietet hat und dass ihr gesagt wurde, dass er länger nicht da ist und so, sie studiert jetzt eben hier in der Nähe und ist Doktorandin und weiß halt überhaupt nicht, was los ist, denkt am Anfang auch, der will sie irgendwie blöd bedrohen und er will sie dann halt rausschmeißen und dann streiten die sich ein bisschen, aber irgendwie merkt man natürlich auch, okay, hier ist jetzt unsere weibliche Hauptfigur, weil die weirden Dinge häufen sich jetzt. So, weil plötzlich schiebt jemand unter der Tür einen Zettel durch und da sind nur so ein paar hebräische Schriftzeichen drauf, die Harry natürlich nicht lesen kann. Und sie sagt dann aber, hey, ich kenne hier einen von meinem Studium und so und der kann uns vielleicht helfen. Dann landen sie aber eben bei so einem örtlichen Rabbiner, der dieses Ding aber auch nur teilweise entziffern kann. Jedenfalls ist klar, es ist irgendwie so ein uraltes Ding und damit aber auch einhergehend halt eine Drohung von einer geheimen Organisation vielleicht und so. Und dann geht er zurück in die Agentur, will seine Chefs damit konfrontieren, sagt, hey, mir geht's wieder super, alles cool. Und die sagen, nee, also wir haben das Gefühl, du bist irgendwie immer noch nicht so richtig auf der Höhe. Das Schöne ist, sein direkter Ansprechpartner und Chef dort, gespielt von Christopher Walken.
Oh, geil.
Und damit trägt das halt auch wieder zur Verwirrung von ihm bei, ne? Weil er nicht so richtig weiß, wollen die mich jetzt hier rauskicken oder gibt's gerade wirklich nichts zu tun? Ist dieser Fall von damals überhaupt abgeschlossen? So ist, bin ich überhaupt geheilt und ne, also all dieses Ding wird irgendwie die ganze Zeit bedient. So, mal bis hierhin. Jetzt noch kurz zur Besetzung. Roy Scheider ist klar. Janet Margolin spielt Ellie Fabian, das ist diese Studentin, die ihm dann hilft. Wir kennen die vor allem, oder ich kenne die vor allem auch als Anwältin in Ghostbusters 2. Aber die hat auch in Annie Hall mitgespielt und jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht. Also 52 Credits ist auch nicht wenig. Das Ding ist, die war nicht besetzt ursprünglich, sondern Lynn Lowry war ursprünglich besetzt und die hatte auch schon Roy Scheider getroffen, hatte Kostümproben und so weiter und einen Tag später ruft der Agent an und sagt, ja, Roy Scheider möchte jetzt aber lieber seine aktuelle Freundin besetzen. Und Jonathan Demme war auch dagegen, aber Roy Scheider war hier halt das Zugpferd und ohne den hätten sie den Film nicht finanziert bekommen, auch wenn das kein Riesenprojekt war, an dem hieß halt. Und so wurde seine Freundin besetzt. Und das war eben Janet Margolin.
Schön.
Ja.
Durchgeboxt.
So, dann haben wir noch John Glover, der hier mitspielt. Den wir auch primär, der hat schon eine ganze Menge gemacht, ne, mit 153 Credits. Aber den kennen wir natürlich überwiegend als Antagonist in irgendwie Scrooge. Gremlins 2 war er der Typ, der dieser Gelackte, der da in diesem Gebäude auch ewig nicht raus will. Charles Napier muss ich auf jeden Fall noch erwähnen.
Oh ja.
David Margulies und dann eben hier in Komparsenrollen noch Mandy Patinkin und Max Wright. Also schon auf jeden Fall ganz cool besetzt. Jetzt ist es aber leider nicht so geil, wie sich es vielleicht angehört hat. Ich weiß nicht, ob sich das geil angehört hat.
Das hörte sich ultra geil an.
Ja, okay.
Ja.
Weil das große Problem ist halt wirklich, dass der versucht, diese POV von ihm zu erzählen. Man hat stellenweise auch das Gefühl, das ist hier so ein bisschen ein Hitchcock-Hommage. Ich habe dann in der Recherche nachgelesen, dass das von sehr vielen, vor allem KritikerInnen, als Hitchcock-Hommage verstanden wurde, weil die da sämtliche Referenzen wiedererkannt haben. Demme selbst sagt, es gibt keine Hitchcock-Hommage in dem Film. Aber trotzdem, also das, ich kann voll nachvollziehen, dass die da gelandet sind, weil es schon diesen Vibe hat, aber es fühlt sich an wie Hitchcock, nur sehr uninspiriert. Mhm. Weil für mich hat dieses, wie nehmen wir Dinge wahr, ist es überhaupt so und so, es ist irgendwann zu wirr, vor allem weil das auch die Tonalität des Films geht da nicht eindeutig mit die ganze Zeit. Weißt du, weil es ist, du hast im Score wirklich stellenweise dann auch, wird das eben so unnötig romantisch, weil dann eben natürlich diese Ellie Fabian, die eigentlich Studentin ist und dann irgendwie da eine Herausforderung sieht, aufzulösen, was jetzt das Ding soll mit dieser hebräischen Botschaft und was mit ihm los ist und so weiter. Aber natürlich entwickelt sich dann da auch noch mehr, wo ich dachte, ja gut, ey, du warst gerade in der Klinik, weil deine Frau vor dir hingerichtet wurde und jetzt muss es diese sehr viel jüngere Studentin sein und so. Also das auch so ein bisschen wirkt halt mörderforciert und irgendwie halt auch unnötig, weil es da so ein bisschen diesen Drive rausnimmt, dass er rausfinden muss, was hier los ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann hast du plötzlich so eine Nebenhandlung, die du nicht wissen willst.
Ja, ja, eben, weil Demme hat natürlich primär diese düstere Paranoia-Stimmung und dann aber eben so Traumsequenzen, die sich eher nach so Gothic Horror anfühlen und dann wird es aber eben manchmal plötzlich voll romantisch und so. Also ich dachte die ganze Zeit noch so, Alter, wo will denn der hin damit?
Es klingt ein bisschen unfokussiert und dann klingt es auch wie mein Albtraum, weil ich ja Traumsequenzen in der Regel scheiße finde.
Okay, ja, weil ich habe da auch so meine Schwierigkeiten. Es gibt wenig Filme, wo ich wirklich sage, so, also wenn sich der ganze Film wie so ein Fiebertraum anfühlt, ist das nochmal was anderes.
Ja.
Aber wenn du dann eben im Film so Momente hast, wo du nicht so richtig weißt, sollte das jetzt ein Traum gewesen sein oder nicht, so, ich finde es auch meistens schwierig. Also die Tonalität war für mich halt wirklich weird und inkonsequent. Das ist echt ein Problem, was ich mit dem Film habe, weil dadurch hat der mir es auch echt schwer gemacht, da wirklich mit ihm zu fiebern und ihm da das Beste zu wünschen, dass der wirklich rausfindet, was da los ist. Also ja, eigentlich schade, weil er als Typ natürlich schon echt cool ist. Aber das ganze Ding ist weird, ey. Und ich habe mir mal die Taglines rausgeschrieben, weil ich dann doch irgendwie wissen wollte, wie haben denn das Ding vermarktet, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass da die Leute reihenweise glücklich aus dem Kino gegangen sind. Das heißt, du bist halt eben gnadenloser Roy Scheider-Fan und dann findest du vielleicht alles geil, was der macht. Aber so, da muss ich jetzt eine kleine Spoilerwarnung vorweg schicken, weil ich finde, die Taglines, also selbst 79 waren dann doch manchmal noch so formuliert, dass da schon eine ganze Menge vom Film verraten wird. Aber ich denke, du wirst es überleben. Die Tagline, die eine, die ich mir rausgeschrieben habe, lautet: It begins with an ancient warning. It ends at the edge of Niagara Falls. In between, there are 5 murders. Solve the mystery or die trying.
Okay, da kam, es ist ja quasi ein kompletter Spoiler-Part, nur nebulös gehalten.
Naja, und ich meine, also auf dem Poster sieht man auch das Ding mit den Niagara-Fällen, aber die wirklich, die erklären dir halt mal kurz, was grob passiert, weil ich mir schon auch vorstellen konnte, dass das vielleicht hilft, wenn du im Vorfeld weißt, was hier geht, weil es eben stellenweise dir nicht leicht gemacht wird, dem zu folgen, aufgrund dieser seltsamen Tonalität. Mhm. Eine andere, die ich mir auch rausgeschrieben habe, auch schön. They murdered his wife. His friends deserted him. His associates betrayed him. He thinks someone is trying to kill him. He's dead right.
Wow. Ja, da haben sie wirklich alles gegeben.
Ey, und dann noch so ein Ding, wo ich mir denke, was zur Hölle haben die in der Marketingabteilung genommen? Ey, okay, ich meine, es waren die 70er, ne? Wer weiß. Aber das ist so ausführlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand vor dem Plakat steht und sich das Ding durchliest und hinterher denkt, ah ja, geil, pass auf. Before you were born, you were marked for death. For something you never did to someone you never knew. You must run for your life. You are trapped in a murder mystery older than its victims. In the act of love, you will face your murderer.
Alter, was haben die denn geraucht?
Oder?
Das ist ja komplett fertig.
Alter, ich dachte aus, das was zur Hölle. Aber irgendwie passt zu meiner Wahrnehmung von dem Film, weil ich wirklich hinterher auch so ein bisschen lost war und dachte, was zur Hölle habe ich mir da gerade angeguckt? Ey, weil, also, ja, ich wollte mit rausfinden, was da geht, aber wie zur Hölle haben die sich für dieses Narrativ entschieden? Also, da haben die in meinen Augen, also entweder habe ich wirklich elementar was übersehen und das null gefühlt, aber in meinen Augen haben die hier krass eine Chance verpasst, wirklich einen Thriller zu erzählen.
Ja, nach dem, was du so erzählt hast, hätte man die Chance ja mehr als gehabt.
Ja,
also
ja, eben.
Die anfängliche Handlungsbeschreibung klang ja schon sehr geil. Also das war, da dachte ich so, okay, da habe ich richtig Bock drauf. Und da war ich auch sofort wieder in meinem Inspirationsding, denn der Anfang klingt wie Kill Bill und der spielt auch noch in El Paso, Texas.
Ah ja.
Da kommt halt eine Mördertruppe an und jemand liegt danach im Sanatorium für ein paar hundert Tage. Also
stimmt.
Ist schon ähnlich.
Naja, stimmt. Krass. Hast du recht.
Vor allem, weil es auch noch dieselbe Stadt ist und die kommt ja nun nicht so oft in Filmen vor, glaube ich. Also wüsste ich jetzt nicht.
El Paso?
Ja. Kommt die oft vor?
Ja, ja. Also ich glaube, so, wenn es um New Mexico und sowas geht, ist es doch irgendwie die Go-To-Stadt, oder nicht?
Ich habe die irgendwie nur so bei Rodriguez und Tarantino im Kopf. Weißt du nicht, ob die mal...
Ja.
Das wäre mal, ja,
wär mal was für ein Quiz, oder? So ein Ranking, ja, von den häufigsten Spielorten.
Oh,
Städten, so, ja.
Muss ich mit Dave wohl mal ein El Paso-Special machen?
Nächste Idee, sehr schön. Ja, ja. Ja, so, das ganze Ding hier hat 4 Millionen gekostet und die Leute waren dann anscheinend doch ähnlich verwirrt, weil im Kino sind es gerade mal 1,5 Millionen geworden. Und ich meine, also Roy Scheider hat es keinen großen Schaden getan, ne, weil der hat ja dann auch noch bis weit in die 80er funktioniert. Aber der Film ist wirklich weird.
Ja, klingt nicht nach einer Empfehlung.
Also, ich möchte echt einräumen, dass mir hier was entgangen ist, ne? Weil es ist ja nicht so, dass ich einzelne Elemente davon nicht gut fand. Nur so in der Summe kriege ich das nicht auf eine Kette, dass das hinterher für mich einen guten Film ergibt.
Ja.
Und deswegen ist das so nicht Fisch, nicht Fleisch, weißt du? So, ich hätte halt lieber irgendwie, die hätten sich definitiv für 1-2 Genres weniger entscheiden sollen und da halt einen straighten Thriller draus machen. Ich glaube, dann hätte ich es wirklich geil gefunden. Oder von mir aus macht da eben so eine Mystery-Nummer draus. Auch schön. Aber dann lass wirklich dieses Romantik-Ding, das braucht kein Mensch in dem Kontext. Aber da, nee, das haben wir ja oft in Filmen, ne? Dass das oftmals so ein Element ist, wo man halt merkt, das musste wohl da sein. Ich finde, das hat dem Film nicht gut getan.
Ja, hatten wir ja auch in der Folge mit Hoffi einen Film, wo das gar nicht gut getan hat. Das war ja auch so ein Crime-Ding. Manchmal passt es einfach nicht. Und ja, dann finde ich es immer umso ärgerlicher, wenn es dich aus einer richtig interessanten Haupthandlung immer wieder rauskickt.
Mhm.
Das ist sehr schade.
Na.
Gut, dann brauche ich mir den nicht auf die Watchlist packen. Das ist schon mal gut.
Ja, nee, brauchst du nicht. Okay, dann würde ich jetzt mal zu den Punkten kommen.
Jo.
Zu tödlicher Umarmung. Der trotzdem rated RS werden ja schließlich ein paar Leute erschossen. So, auf IMDb gibt es eine 6,0. Kein Metascore. Letterboxd 3,2.
Ist ja noch halbwegs okay.
Ja.
Das ist wieder so ein Film, der ist gar nicht mal so leicht zu raten.
Mhm. Hast du noch Fragen? Ich habe mir vorgenommen, da transparenter zu sein jetzt.
Ich glaube, keine, die mir irgendwie helfen könnte.
Ich fand's bei weitem nicht scheiße, weil da wirklich einzelne Elemente dabei waren, allen voran die ganzen Schauspieler, die ich mag, und eben definitiv spannende Szenen. Aber auf der anderen Seite steht halt dieses ganze What the fuck-Ding, weil das irgendwie kein rundes Ding ist. So. Also ja. Hinten und vorne nicht, wenn du mich fragst.
Ja, ich schwankte so zwischen zwei Punkten und deswegen entscheide ich mich mal für die Mitte für eine 5,5.
Ich bin bei 5.
Okay, da habe ich ja.
Aber das ist sehr in der Nähe, das freut mich.
In der richtigen Range geschwankt.
Ja.
Das ist ja schon mal gut. Ja, dann springe ich jetzt mal sehr viel weiter nach vorne in das Jahr 2015. Mhm. Und ich habe aber wieder einen Titel, einen Film mitgebracht, der hat eine sensationelle deutsche Zusatzbezeichnung bekommen. Er heißt im Original The Duff. Und Duff steht für Designated Ugly Fat Friend. Und auf Deutsch heißt er Duff, hast du keine, bist du eine. Und ja, irgendwie passt das aber, denn ja, genau ja. Darum geht's eigentlich in dem Film.
Ja.
Wenn du kein Designated Ugly Fat Friend hast, dann bist du's in der Gruppe.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Und genau darum geht's in dieser Teenie-Rom-Com-Komödie. Denn hier steht im Mittelpunkt Bianca Piper. Und die wird von Mae Whitman gespielt. Die kennst du wahrscheinlich als Synchronsprecherin bei Family Guy, wo sie sehr viele Rollen spricht. Irgendwie in 38 Folgen spricht die ohne Ende Leute.
Okay, wow.
Oder halt aus Perks of Being a Wallflower, Scott Pilgrim. Oder sie ist auch in Independence Day, die Tochter von Bill Pullman. Da war sie noch ganz klein.
Scheiße, also ja, okay.
Die junge Dame hat schon eine sehr lange Filmkarriere hinter sich.
Ja, anscheinend.
Genau, und die ist halt so eine Highschool-Schülerin, wie sie im Buche steht, ist eher unauffällig, hat aber zwei sehr hübsche Freundinnen. Mhm. Und sie erfährt eigentlich irgendwann nur durch einen Zufall von Mitschülern, dass sie die Duff in der Gruppe ist, weil sie kannte das gar nicht. Und diese Duffs werden immer dazu benutzt, damit man Zugang zu deren schöneren Freunden bekommt. Weil ja. Man da eine geringere Hemmschwelle hat, die anzusprechen. Das heißt, sie wird immer angequatscht, wenn Leute irgendwie Kontakt oder eine Nummer oder wo sind deine Freundinnen am Wochenende, wenn die sowas wissen wollen, wird sie natürlich immer angequatscht.
So, und hey, sie hat sich da nie drüber gewundert. Meiner Freundin geben? Das kennst du doch garantiert auch aus deinem früheren Dating-Game.
Ja, ich wurde immer gefragt, was meine Freunde machen.
Ach so. Du warst der Duff.
Ja, Duff wird auch, steht auch, ist nicht unbedingt hässlich oder fett, sondern ist die Person, die am wenigsten populär in der Gruppe ist und deswegen am einfachsten zugänglich ist für andere Personen.
Klar, es geht um die Hemmschwelle.
Ja. Aber vielleicht bin ich auch einfach so ein sympathischer Mensch gewesen.
Hast du das auch so festgestellt früher, dass das tendenziell echt so war, dass wenn jetzt vor allem aber primär, wenn es so ein Zweierpärchen war, wenn du irgendwie dann eine gut fandest, dann war das schon tendenziell so, dass die beste Freundin, die da mit dran hing, halt eine ist, um die du nicht würfeln willst. Und ja. Um es mal ganz sexistisch auszudrücken. Und da war das war halt irgendwie schon so ein Ding. Also ohne, dass das als Duff bezeichnet wurde, aber irgendwie kann ich da...
Deswegen musste man früher auf den Partys auch immer dann einen Kumpel haben, der die bittere Pille genommen hat, sagen wir es mal so.
So, pass auf, du kriegst sie. Ja, okay, gut.
Naja, also zumindest musste diese Person dann mit der reden oder sie ablenken, weil man sonst ja keinen Zugang halten konnte, weil die ja dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt lass mal abhauen wieder hier. Mhm. Also das heißt, du musstest die andere ja auch beschäftigen.
Genau. Ja,
und Hundespielzeuge haben nicht funktioniert.
Mhm. Ja, das war andersrum bestimmt genauso. Ja. Das ist eine geile Vorstellung irgendwie, ne? Dass dann eben die Mädels irgendwie sich denken, hey, so, schnapp du dir mal den, weil dann kriegen wir über den halt irgendwie Kontakt zu den anderen, die eigentlich heiß sind. Ja.
Genau das.
Ich habe so eine leise Vermutung, worauf das in dem Film hinausläuft.
Ja, schauen wir mal.
Okay, erzähl.
Naja, sie erfährt aber erst, dass sie eine Duff ist von einem sehr angesehenen heißen Typen an der Schule. Das ist auch ihr Nachbar gleichzeitig, Wesley Rush. Der wird von Robbie Amell gespielt. Und dann gibt's an der Schule noch eine, natürlich die böse Bitch, die gibt's auch noch. Die wird von Bella Thorne gespielt. Und Robbie Amell und Bella Thorne haben auch schon zusammen in The Babysitter, diesem Slasher, Horror, irgendwas Film mitgespielt. Also die haben auch schon gemeinsam vor der Kamera gestanden. Robbie Amell kennen aber wahrscheinlich die meisten aus der Serie Upload oder aus Code 8.
Ach du Scheiße, das ist der aus Upload.
Ja, der okay. Wahrscheinlich, wenn du eine KI fragst, der perfekt aussieht, aber den ich irgendwie uninteressant
ja, nee,
finde.
Das ist, ja, ja. Okay, aber der ist tatsächlich in so einem Comedy-Kontext, also weil ich habe von Upload, glaube ich, 2 Staffeln gesehen, weil ich das irgendwie die Prämisse ganz cool fand, aber dann wurde es mir irgendwie zu cheesy. Und ich finde aber, dass er so für gewisse Comedy-Sachen ganz, ganz gut funktioniert.
Ja, der hat auch für mich bei The Babysitter funktioniert, weil er da halt auch so einen absoluten Jock-Trottel-Typen spielt, der die ganze Zeit oben ohne rumrennt und dann auch irgendwie sich in dieses Slasher-Ding voll reinsteigert und dann rumrennt und die ganze Zeit dieses Friday-Theme singt mit Da rennt er dann die ganze Zeit so rum, wie so ein völlig bescheuerter. Also da funktioniert er für mich und der funktioniert hier für mich auch.
Ja, ich finde halt, er spielt dieses Jock-Ding so mit so ein bisschen Selbstironie.
Ja, genau. Und genauso macht er das hier auch, deswegen hat er mir da in der Rolle durchaus zugesagt.
Okay.
Ja, und er erklärt halt unsere Hauptfigur Bianca dann, dass sie das ist und da zerbricht für sie erstmal eine absolute Welt. Und sie zieht sich dann auch von ihren hübscheren Freundinnen zurück, weil sie denen ja vorwirft, dass sie sie dafür quasi nutzen und das wissen. Ja, und dann ist sie quasi viel zu Hause bei ihrer geschiedenen Mutter, die gerade so einen Selbstfindungstrip hat und auch so Seminare anbietet, wie Frauen wieder Alpha-Frauen werden. Die wird von Allison Janney gespielt, die macht das exzellent.
Ach, geil.
Das ist, schon, die ist schon ziemlich lustig in der Rolle.
Die ist immer toll irgendwie.
Ja. Ja, und ihre ganze Sicht auf so das Thema Freundschaft, wie die Highschool-Dynamik funktioniert und wie so ihr ganzes Weltbild ist quasi komplett zerbrochen. Und ja, gleichzeitig hat aber Wesley auch ein Problem, denn seine Noten reichen nicht für sein Stipendium. Er ist nämlich natürlich Sportler, wie soll es anders sein? Mhm. Und so bietet er ihr halt an, dass sie eine Partnerschaft eingehen. Sie bringt ihm Schule bei, er ihr cool sein.
Das hat es ja auch noch nie gegeben, Mensch.
Genau, damit sie ihren Schwarm Toby für sich gewinnen kann.
Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht? Ja, und naja, was dann, dass die beiden nicht nur miteinander lernen, sondern da auch irgendwann eine komische Eigendynamik entsteht. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal so einen Teenie-Highschool-Film gesehen hat. Mhm. Aber das ist hier alles wirklich sehr sympathisch und sehr leicht gehalten. Und ich bin hier ganz fantastisch durchgekommen, obwohl ich unfassbare Vorbehalte hatte, diesen Film zu gucken.
Ja, verstehe ich. Allen voran Bella Thorne, Alter.
Ja. Okay. Ich habe das Poster gesehen und habe gedacht, boah, okay, das ist gruselig.
Ja.
Denn, also gerade Bella Thorne, die finde ich ja sowieso eigenartig, weil die ist ja bekannt geworden durch diese Disney-Channel-Serie Shake It Up und danach hat sie ja quasi den X-Tina-Weg versucht zu gehen, aber mit absoluter Verzweiflung.
Also ja, jeder, da gab es ja diesen kleineren Skandal bezüglich Onlyfans, ne, was sich da alle verarscht gefühlt haben und die ja auch tatsächlich zu da so einer strukturellen Veränderung geführt hat.
Ja, also die hat schon wirklich versucht, jeden Knopf zu drücken, den soziale Medien hergeben. Verzweifelter kann man es kaum regeln, aber gut, wenn es für sie funktioniert hat, fein. Alles gut. Und die Figur von ihr sollte es auch eigentlich gar nicht geben. Sie hat nur für die Hauptrolle vorgesprochen und die Produzenten und der Regisseur fanden sie so toll, dass sie dann für sie extra noch eine Rolle eingefügt haben. Denn eigentlich basiert das Ganze hier auf
für das, was wir eigentlich wollten, aber dann machen wir einfach eine neue Rolle draus. Okay.
Ja, denn eigentlich basiert das hier auf einem Buch von Cody Keplinger. Der hat aber nur den Namen gemeinsam, der Rest ist komplett anders dann am Ende.
Okay.
Ich habe leider nicht rausfinden können, wie Cody Kaeplinger zu diesem Film steht, aber.
Aber der, ja. Wenn du sagst, nur der Name gemeint, da steht das Duff schon auch, ist genau die gleiche Bedeutung, hat genau die gleiche Bedeutung wie hier. Okay.
Also das ist identisch, aber wie die Handlung verläuft, soll wohl komplett unterschiedlich sein. Ich hatte da jetzt aber auch wenig Ambitionen, mich noch in das Buchmaterial einzulesen.
Ey, das muss so bitter, ja, das fände ich auch echt viel verlangt bei dem Film.
Ja, ja, aber bei sowas, ja. Bei Twin Peaks, fein, aber hier...
Ja, ja, eben. Aber ich meine, das muss so bitter sein, ne? Das gibt's ja diese eine Doku über Scriptwriting in Hollywood, wo ein paar AutorInnen das beschreiben, so wenn ein Buch gekauft wird, was du geschrieben hast, und dann ist hinterher halt nichts mehr davon im Film und wie hart das sein muss, wenn das so auseinandergenommen wird und so. Ja, bitter.
Ja, definitiv. Und was mich interessiert hätte, und das war wahrscheinlich für den Regisseur dann bitter, das wurde auf ein R-Rating gefilmt und dann in der Post-Production auf PG runtergecuttet.
Weil das hätte ich nämlich noch sagen wollen, dass der einzige Grund mir für mich, so einen Film anzugucken, wäre, wenn er ein R-Rating hätte.
Ja, hätte er haben sollen, hat er dann aber nach dem Schnitt nicht mehr.
Okay, das heißt PG-13.
Genau. Ja. Ja, der Erfolg gibt denen am Ende irgendwo recht, weil er hat 8,5 Millionen gekostet und 43,7 eingespielt. Also
oh shit.
Hat also durchaus Geld wieder reingeholt und mehr produziert. Und umso bitterer muss es ja auch für den Autor sein, denn das Ding war, das Screenplay war 2011 auf der Blacklist für das Most Liked Unmade Script of the Year. Also okay. Das, was alle geil fanden, aber was noch nicht umgesetzt wurde quasi. Und das hat dann auch bis 2015 gedauert, bis dann da mal ein Film das Licht der Welt erblickt hat. Ja, aber ich fand das überraschend gut. Ich war schockiert. Ich habe ja generell auch ein bisschen was übrig für diese Stoffe. Ich mag ja da echt auch einiges an Dingen, einen Film, die andere als Schrott bezeichnen würden vielleicht. So auch hier, wie hieß der? Die Katze ist schon wieder da, Wahnsinn. Hier National Lampoon's Van Wilder fand ich auch damals super geil. Hab ich auch
das
mit Ryan Reynolds.
Ja, und du findest, das geht in die gleiche Richtung?
Nee, aber ja, also von der Tonalität her, es ist leicht, es ist lustig, es spielt in der Highschool und es passieren ein paar bescheuerte Sachen und irgendwer verliebt sich in irgendwen.
Okay.
Und ja, da hast du hier halt auch und du hast ein paar lustige Lehrer. Ken Jeong spielt einen Lehrer zum Beispiel. Das ist, glaube ich, sogar der Vertrauenslehrer. Der ist natürlich auch ein paar lustige Situationen dabei mit ihm.
Ja.
Ich glaube, der kann auch einfach nicht anders.
Sag mal, ist das mehr Highschool-Comedy als Rom-Com?
Ja, schon irgendwie so. Aber es ist jetzt nicht so auf American Pie-Niveau, aber schon einiges drin. Es möchte, glaube ich, mehr über soziale Dynamiken an der Highschool und in Freundschaften erzählen, als es am Ende eine Rom-Com ist.
Okay.
Aber es läuft natürlich trotzdem darauf hinaus und ja, sind zwischendrin, natürlich hast du so einen Schwarm von ihr da drin, aber ich glaube, das gehört auch einfach bei einer Highschool dazu. Ich meine, jeder kennt es aus seinem eigenen Leben. Es gab halt in einer gewissen Phase des Lebens so jemanden, dachte, wow, die ist es oder der ist es.
Na klar. Und dann musste man einen Tanzkurs besuchen, weil man sonst nicht rangekommen ist.
Korrekt.
Hey, aber wir haben alle einen Tanzkurs gemacht.
Ja, ich habe sogar den Fortgeschrittenen noch gemacht, damit ich dabei bleiben kann.
Hast das Ding im ersten Anlauf nicht eingetütet? Dennis,
doch,
was ist da
doch,
los?
Doch.
Ey?
Aber ich dachte dann, ja komm, ey, nach den Tanzkursen waren halt immer Partys dann da. Das waren dann meistens Hip-Hop-Partys. Und ja, naja.
Hast du gedacht, wenn das einmal funktioniert hat, dann gleich den nächsten.
Weiter geht's.
Ja, okay.
Ja, plötzlich hast du Rumba gelernt, ohne zu wissen, wieso.
Und es hat sich hinten raus so bezahlt gemacht.
Mega, habe ich in meinem Leben jedes zweite Wochenende tanze ich Rumba.
Kannst du deiner Lady mal anbieten? Das kommt tendenziell, glaube ich, gut an. Und dann sagst du hier, lass mal tanzen gehen.
Bei ihr nicht.
So, okay.
Da kommt alles mit Sport gut an und Tanzen ist
tanzen
da
Tanzen ist kein Sport.
Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht
nicht
hart
genug. Okay, verstehe. Na gut, dann halt Bootcamp.
Ja, sowas dann schon eher.
Mhm.
Jo.
Sag mal, glaubst du, ich hätte Spaß an dem Film? Ich frage es immer und Guess lacht immer, weil das Wort Spaß dann immer so komisch ausgelegt wird. Aber ich meine, der scheint dich ja gut unterhalten zu haben, oder?
Hat er, aber dich in keinem Universum das existiert oder noch gefunden wird.
Glaubst du wirklich?
Es
gibt Romcoms, die ich wirklich gut finde, ne? Und also ich konnte schon auch dem einen oder anderen Highschool-Film was abgewinnen.
Ja, den hier glaube ich nicht.
Okay.
Also der hat mich, glaube ich, in einem richtig guten Moment gekriegt.
Mhm.
Und der hat mich natürlich dadurch, dass er mir ans Herz gelegt wurde als ein Film, den jemand gut fand, kam ich mit einem anderen Mindset da rein. Hätte ich den wahrscheinlich einfach aus eigenem Antrieb bei Amazon gefunden und geguckt, wäre das was eventuell ein bisschen anders gelaufen.
Ja.
Aber wenn du schon so positiv da reingehst, dass es von jemandem der Herzensfilm ist und so, oder ein Herzensfilm, der in einer Phase des Lebens, die schon lange her ist, mal gut unterhalten hat, dann denkst du, ja, ich mag sowas generell, vielleicht funktioniert das für mich. Mhm. Und ich finde aus diesem kleinen Kosmos, im Mikrogenre, finde ich echt eine Menge geil. Auch mit anderen Tonalitäten wie Easy A oder so mit Emma Stone und so.
Siehst du, Easy A mochte ich.
Ja, wer weiß, vielleicht überraschst du noch alle Menschen und findest das hier dann am Ende auch gut. Aber das hier ist the generic version von allem eigentlich. Mhm. Okay. Hat trotzdem Spaß gemacht, keine Ahnung. Ist irgendwie
gut, aber auch verrückt. Trotzdem in seinem Genre jetzt nicht die absolute Königsklasse, höre ich da so raus.
Nee, ich habe da auch 10-Punkte-Filme so in der Welt.
Ja, ja, aber das ist hoffentlich keiner davon. Also das klang zumindest so.
Nein, 10-Punkte-Film ist es nicht. Nee. Ja. Aber ich habe im Rahmen der Recherche zu diesem Film was rausgefunden, was ich absolut komisch fand, was mir noch nie aufgefallen ist. Ken Jeong spielt in Avengers Endgame mit. Der spielt einen Security Guard. Was ist denn das für ein wildes Cameo? Das hat ja niemand gemerkt. Also ich auf jeden Fall nie.
Wüsste ich auch gerade
nicht. Und eigentlich fällt einem dieses Gesicht ja mal krass auf.
Wobei, ich glaube, Endgame ist auch der Film aus dem MCU, den ich am seltensten gesehen habe.
Ich glaube, ich habe den 6-mal gesehen.
Wobei, nee, Eternals habe ich am seltensten gesehen. Du hast den 6-mal gesehen? Okay, wow.
Ja. Ja, Eternals habe ich 1-mal gesehen. Das reicht auch.
Reicht, ne? Ja. Ich habe es noch ein 2. Mal versucht und dachte, nein, Mann.
Ja, könnte sein, dass ich es auch noch ein 2. Mal versucht habe. Mag sein. Hat aber da trotzdem nicht besser gefruchtet. Nee,
keine Chance. Okay, The Duff. Naja, ich bin überschaubar intrigued.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war auch überrascht, wie gut ich den fand.
Mhm.
Und die Punkte der anderen Menschen spiegeln auch wieder, wie der sonst so wegkommt.
Okay, erzähl.
Er hat eine 6,4 bei IMDb. Ein Metascore von 56, das finde ich noch am überraschendsten. Und bei Letterboxd mit einer 2,6 fast schon abgestraft, weil das ist für Letterboxd-Verhältnisse echt mies.
Ja. Aber 6,4 auf IMDb ist jetzt nicht so scheiße, oder?
Nee, das geht noch. Aber Letterboxd finde ich halt übel. Ja, 2,6 ist hart.
Okay, das ist gar nicht einfach. Weil da ja schon so deine subjektive Ader in die Richtung offensichtlich stark mit reinspielt.
Oh ja.
Ich sag 7,5.
Na, fast eine 8.
Noch eine 8? Ey, wow, ich hab mich nicht getraut, ne? Original, ich dachte, das kann nicht verstehen. Wahr sein, dass das eine 8
ist. Hätte ich mich auch nicht getraut.
Okay, krasser Scheiß. Fuck, so meine innere Stimme war so 8, nicht, so mein rationales Ich, auf keinen Fall, das darf nicht wahr sein. Geil, 8 Punkte für The Duff. Jetzt bin ich ja fast intrigued, über eine Romcom zu sprechen, die ich auch richtig gut fand, aber ich habe mir was anderes vorgenommen. Außerdem hätten wir dann 2 von der Sorte und dann merke ich schon, da sind die Neurosen von Guess, die schlagen Alarm.
Das ja, das geht nicht.
Ja, deswegen bringe ich jetzt vielleicht mal die Rated R-Variante und spreche über eine Comedy. Ich habe mir nämlich in letzter Zeit wieder mir sehr viele Comedies angeguckt, bin immer wieder, eigentlich konstant auf der Suche nach guten Comedies oder halt Comedies, die ich speziell lustig finde. Und bin da ja neulich auch ganz gut fündig geworden mit Brother Solomon und solchen Dingen. Und bin jetzt auf eine Comedy gestoßen, wo ich total überrascht war, dass ich die noch nicht kenne. Also ich habe schon noch so ein paar Lücken, auch bei manchen, sagen wir mal, größeren Produktionen. Aber die sind dann schon in den meisten Fällen bewusst. Mhm. Weil ich den einfach damals nicht sehen wollte und seitdem auch keinen Anlass gefunden habe, das nachzuholen. Und bei dem wusste ich schlichtweg nicht, dass er existiert. Und deswegen dachte ich, okay, mit der Besetzung und der Aufmachung und so, das könnte eigentlich genau mein Ding sein. Und so wollte ich wissen, was hier geht. Und deswegen jetzt aus dem Jahr 2011, A good old-fashioned orgy.
Das klingt sehr gut.
Oder? Ja. Ich war auch sofort, dachte, ey, das kann nur gut werden, Alter. Und dann auch noch mit der Besetzung. Also jetzt nicht nur große Namen, aber trotzdem Leute, die ich tendenziell lustig finde. Auf Deutsch hat er natürlich einen anderen Titel. Wie hätte es anders sein können? Und es gibt gleich zwei davon. Weil der hat original auf Deutsch auch noch einen Rerun-Title bekommen.
Oh, also schön.
Gab es eine Neuaufführung und dann gab es einen neuen Titel. Der ursprüngliche war Wilde Zeiten, Bindestrich, Alte Freunde, neu gemischt.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das klingt so schrecklich.
Haben sie sich dann wahrscheinlich auch gedacht, weil für den Rerun gab es dann eben den neuen Titel, der lautete Ein legendäres Wochenende.
Er ist nicht viel besser, aber ich glaube, damit kann man besser ins Kino finden als mit dem anderen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, a good old-fashioned orgy, ich glaube nicht, dass das so anspruchsvoll ist, was jetzt das Englisch-Level angeht, dass man das dem deutschen Publikum nicht hätte zumuten können.
Nee, das hätte man aus meiner Sicht auch so lassen können.
Oder? Ja. Regie bei dem Ding. Ein Duo namens Alex Gregory und Peter Huig. Die beiden sind Mit-Creator von The Studio. Eine Serie, die ich sehr feiere und die in meinen Augen eine Menge richtig macht. Erst recht, wenn es um Comedy geht. Das Ding, was Evan Goldberg und Seth Rogen mit den beiden Herren hier gemacht haben und was jetzt unzählige Emmy-Nominierungen bekommen hat und. Und ich wirklich sehr empfehlenswert finde. Vor allem auch, weil die bildsprachlich wirklich spezielle Dinge macht. Alter, da sind Kamerafahrten dabei, da schnallst du ab. Echt. Also so, und die beiden haben offenbar, bevor sie Dinge wie The Studio und auch White House Plumbers, auch eine ähnlich erfolgreiche Serie, die sie created haben zusammen, die haben 2011 noch Rated R Comedies gemacht. Also The Studio hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch Rated R und hat auf jeden Fall auch Momente, die so ein bisschen die unteren Schubladen der Comedy-Klaviatur bedienen und hier geht das, wie der Titel schon vorgibt, auch in so eine Richtung. Im Fokus steht Eric, gespielt von Jason Sudeikis. Und Eric ist jetzt so ein Typ in seinen 30ern, der aber immer noch den Lifestyle von seinen 20ern lebt, da auch wenig Bock hat, irgendwie groß rauszuwachsen. Ist so ein Typ, der alle paar Wochen eine Riesenparty schmeißt in seiner Butze, weil der nämlich in den Hamptons eine Bude seines Vaters hat, die ansonsten nicht bewohnt ist. Das heißt, er kann da mit seinem kompletten Freundeskreis halt immer einmarschieren und große Partys feiern. Und macht dann auch im Sommer regelmäßig große Motto-Partys. Wir sehen natürlich einige dieser Partys, zum Teil in so einem Montagemoment. Und dann natürlich wird aber eine größere, ein bisschen ausführlicher gezeigt, weil da erstmal der Freundeskreis etabliert wird. Natürlich hängen da eine Menge Leute dran, die sich halt schon ewig kennen und alle haben unterschiedliche Jobs, sind aber halt zusammen aufgewachsen, waren schon in der Highschool zusammen und so. Und jetzt kommt dann aber auf diese Party eine neu dazu. Und diese Dame wird von Leslie Bibb gespielt. Die wird jetzt im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen, weil nach dieser Party, und die haben sich da kennengelernt, sie hat ihm seine Nummer gegeben, er ist danach im Pool gesprungen, hat damit die Nummer verloren und sie wieder aus dem Leben und so weiter. Jetzt ist eine Weile vergangen. Und jetzt kommt der Vater an. Mit so einem Überraschungsbesuch fährt vor, übrigens nur diese eine Szene, aber gespielt von Don Johnson. Der kommt da angefahren mit seiner neuen jungen Frau und sagt, hey, das Haus, ganz ehrlich, das liegt mir nur auf der Tasche und so, ich werde das verkaufen. Und konfrontiert halt Eric mal kurz damit, dass sein bisheriges Leben jetzt so nicht mehr weiter stattfinden wird, weil eben halt die Butze verkauft wird und demzufolge der Ort für die ganzen legendären Partys fehlt. Jetzt ist natürlich der logische, der einzig logische Schritt, der unternommen wird, wie in jedem Film in diese Richtung. Du kannst es erahnen. Möchtest du raten oder ist überflüssig wahrscheinlich? Was muss jetzt passieren, ey? Das Haus wird verkauft, es ist ganz klar, es muss noch eine legendäre Party geben.
Ich hätte entweder das gesagt oder ich hätte gesagt, es muss eine legendäre Party mit Eintritt geben, um das Haus zu kaufen.
Ach so, genau, um das Haus zurückzukaufen. Genau. Ja, logisch, klar. Also natürlich muss jetzt erstmal verhindert werden, dass das Ding irgendwie an Mann gebracht wird, weil plötzlich steht dann auch eine Maklerin auf dem Plan mit ihrer jungen Assistentin. Die junge Assistentin ist jetzt natürlich Leslie Bibb. Das heißt, die beiden kennen sich schon. Und die Maklerin erklärt ihnen kurz, was sie machen müssen, um das Haus zu verkaufen, stellt da ihre Schilder auf, die Eric dann natürlich auch immer wieder entsorgt. Und jetzt geht's an die Planung für die letzte große Party. So, und jetzt tun sie sich immer wieder zusammen mit ihrem Freundeskreis und brainstormen halt so ein bisschen, was könnten wir machen? Was könnte das Motto der letzten legendären Party sein? Und so kommt Eric mit der grandiosen Idee, lass uns eine Orgie feiern.
Valide Idee.
Ja, Bombenidee, so im engsten Freundeskreis, lass mal alle miteinander schlafen. Voll gut. Und natürlich wird das auch im ersten Impuls von allen erstmal abgeblockt. Das ist, Alter, was, hast du sie noch alle in der Orgie? So wie jetzt wir oder was? So ich dann mit dir nackt und so, hey, geht's noch? Aber natürlich sind da Leute in der Truppe, die dann ganz schnell schlagende Argumente dafür haben und früher oder später entscheiden sich dann halt alle dafür. Jetzt gibt's ein Paar in diesem Freundeskreis, die verheiratet sind und auch schon ein Kind haben und deswegen sind die so ein bisschen außen vor und die werden dann natürlich auch erstmal nicht eingeladen. Der Typ davon ist Will Forte. Was ich natürlich total schade finde, weil das war mit ein Grund, warum ich mir diesen Film angeguckt habe und jetzt ist er, der eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen ist aus der Handlung. Klar kommt der dann, wenn, als dann die Orgie gefeiert wird, tauchen die natürlich auch wieder auf, aber halt erstmal sind die raus aus dem Ding. Aber ansonsten haben wir noch Lake Bell. Die ist wahrscheinlich gerade in der Zeit, war die ja schon ansatzweise ein Name. Was ich übrigens nicht wusste, Lake Bell heißt eigentlich Belchikov.
Ha, nee, das wusste ich auch nicht.
Fun Fact.
Auch geil.
Ja, so Leslie Bibb habe ich schon erwähnt. Nick Kroll, für viele eher auch so ein eher abschreckendes Modell, wenn es darum geht, sich für einen Film zu entscheiden. Ich muss gestehen, oh, ich habe schon viele Filme mit dem gesehen, wo ich ihn echt als Bereicherung wahrgenommen habe. Mit Tyler Labine, der hier eine sehr große Rolle spielt, weil er der beste Freund von Eric ist. Mit dem geht es mir eher nicht so. Ich glaube, ich habe noch keinen Film gesehen, in dem der für mich eine Bereicherung war. Das ist auch so diese Sorte Typ, da gibt es immer wieder mal welche von, mal mehr, mal weniger lustig. Er irgendwie immer so mit seinen hochgedingsten Haaren und so. Ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie immer nur nervig und lame. Aber er ist jetzt halt hier der beste Freund. Michelle Borth gibt es noch, die man primär aus Hawaii 5-0 kennt. Angela Serafian, das ist jetzt kein Name, wo es sofort klingelt, aber die kann man definitiv kennen, weil die schon eine ganze Menge gemacht hat, echt eine spezielle Optik hat. Mir ist die wahnsinnig in Westworld hängen geblieben. Und zweifelsohne ein Gesicht, wenn du es kennst, erkennst du sofort wieder. Und die ist halt hier auch noch in recht jungen Jahren. Und an der Seite von Martin Starr, den ich halt spätestens durch Silicon Valley aufs härteste feier, die beide sind auch ein paar, die dann bei der Orgie mitmachen. Und Lindsay Sloan haben wir noch. Und dann eben in sehr kleinen Rollen, hatte ich erwähnt, Don Johnson und David Koechner, der viel zu wenig zum Einsatz kommt, weil der eigentlich hier für eine der wenigen guten Szenen verantwortlich ist. Weil jetzt kann ich nämlich mal dazu kommen, wie ich das finde. Alter, dafür, dass das inhaltlich wahrscheinlich so ein Adam Sandler-Film hätte sein können, und dafür, dass hier Orgie im Titel steht, ist es wirklich krass, wie wenig Sex es in dem Film gibt.
Das klingt enttäuschend.
Oh ja. Also, weil mal ganz ehrlich, wenn mit dem Titel erwartest du ja schon eine Menge Sex und oder damit verbundene Witze.
Ja, definitiv. Also da will ich ein paar Dinge haben, die mir hängen bleiben, wie bei Zack and Miri Make a Porno, das holländische Ruderboot.
Ja,
also solche Sachen brauche ich dann.
Return of the Shit. The All-Anal Episode. Ja, eben, also ich meine, das, ne, wenn du dann aus Jahre danach aus Filmen noch was zitieren kannst, so, dann haben die was richtig gemacht. Und nichts aus diesem Film wird bei mir hängen bleiben.
Das ist traurig.
Nichts, Alter. Das ist wirklich dünn. Also, das Problem ist halt auch, also ich meine, Jason Sudeikis hat für mich wahrscheinlich mit Ted Lasso so seine perfekte Rolle gefunden, wo er wirklich glänzen kann, wenn es um seine Sorte Comedy geht. Sonst war das für mich immer so, der Typ, wenn der irgendwie als Love Interest von irgendwie so einer wunderschönen Frau herhalten muss, habe ich mich immer so ein bisschen verarscht gefühlt, weil für mich hat der so den Charme von so einem Mitarbeiter in der Autovermietung.
Ja, das passt gut. Das könnte auch super spielen.
Der voll. Das ist der Archetyp, wenn es um Mitarbeiter in Autovermietung. Das ist der Typ, der dir dein Auto vermietet, Alter. So sieht Jason Sudeikis aus. Immer.
Stimmt.
Und jetzt wirklich erst für mich so seit Ted Lasso ist das so, ist der irgendwie ein bisschen auf ein anderes Level, weil die Figur passte halt echt wie Arsch auf Eimer. Und er macht es geil mit dem Dialekt und allem. Das hat auch richtig Herz, so. Aber davor ist es wirklich ein sau vielen Film. Ich mag den eigentlich ganz gerne, aber so, wenn es sich um den dreht, denke ich mir immer so, mir fehlt da auf so einem Charme-Level irgendwie was, wo ich wirklich mitgehe. Und das ist hier halt auch wieder das Ding, ne? Also hier interessieren sich Frauen für den, wo du auch denkst so, really? Also gut, aber das muss man dann halt kaufen. Nur ist es eben dafür viel zu unlustig und die Gags musst du echt suchen und die da sind, sind dann auch noch harmlos, gemessen daran, dass das Rated R ist.
Das wäre jetzt also meine nächste Frage gewesen. Findet sich das R-Rating wieder oder völlig unverständlich?
Also das R-Rating erklärt sich natürlich dadurch, dass du hier und da ein paar Brüste siehst.
Mhm.
Auch das beschränkt sich auf Brüste, ne? Also nicht, dass ich mehr hätte sehen wollen, aber also in jeder HBO-Serie siehst du mehr nackte Haut. Und also ich habe mir rausgeschrieben, was der Hollywood Reporter dann in seiner Kritik geschrieben hat, weil ich dann doch ein bisschen überrascht war über den Metascore hier. Und die schreiben, earns it R, ne? Also verdient das R-Rating, weil halt eben ein bisschen nackte Haut hier und da. But may leave audiences wanting more. Und das ist es halt, Alter. Also dafür, dass ich mir einen Film angeguckt habe, der A Good Old Fashioned Orgy heißt, ist es halt, als hättest du dir ein Porno angeguckt, wo Sex nur angedeutet wurde.
Das, ja, bei dem Titel erwartest du ja was ganz anderes, also.
Ja, ja, eben, also, da, weißt du, so, wenn das halt wirklich so eine Rated R Comedy wie eben von Seth Rogen und Evan Goldberg, also ich bin froh, dass die sich gefunden haben, ne, das Duo hier mit dem anderen Duo, weil das Studio ist genial geworden, aber Seth Rogen und Evan Goldberg haben halt schon in den frühen Sachen, also ich meine, Superbad ist um Längen derber als dieser Film. Weißt du, und wenn die beiden, wenn Seth Rogen und Evan Goldberg den gemacht hätten, dann hätte das Ding halt in einer Bukake-Party geendet und so ist das so ein Rumgedruckse die ganze Zeit und denkst du nur so, was soll das denn, Mann? Das ist so überflüssig.
Ja, und da müssen dann ja auch noch ein paar Flachwitze rein, gerade wenn du so eine Sexorgie hast, da muss irgendwas mit Kaka auch noch passieren.
Ja, natürlich.
Klar. Dass da ein Versehen geschieht oder so.
Logisch. Und die holen sich dann, als sie sich alle für eine Orgie entschieden haben, holen sie sich dann so ein bisschen Inspiration und wissen dann so von dem einen Typ, ja, okay, der hat da Erfahrung mit und das ist dann eben David Cockner. Und der hat die Highlight-Szene, weil dann gehen die halt auf so eine Veranstaltung und weil er hat sich mit, die haben sich mit dem verabredet, ohne zu realisieren, dass der die dann halt einfach zu so einer Party eingeladen hat. Und plötzlich stehen sie halt mittendrin und der Moment, in dem sie ihn treffen, ist, als gerade so eine Lady auf ihm rumreitet. Und das ist ziemlich geil, weil er sitzt dann so da und die Lady vor ihm reitet auf ihn rum und er unterhält sich halt so, ne, um die Lady rum mit den Jungs die ganze Zeit und gibt denen die Antworten, die sie hören wollen. Und die stellen halt ihre Fragen und irgendwann so mittendrin, also, wait, count me down. Und die so, was? Count me down. Und dann müssen sie mal so einen schlechten Countdown geben. Damit er dann kommen kann, ey. Und das Ding ist halt tatsächlich die Highlight-Szene. Und ich bezweifle wirklich, dass die bei mir groß hängen bleiben wird. Weil ich halt von David Cockner einfach durch Anchorman schon 1000 bessere Szenen gesehen habe. Und das ganze Ding ist wirklich so schade, ey. Ist halt wirklich wie so eine Trockenübung.
Ja, schade, weil der Titel klingt nach mehr.
Ja.
Und nach etwas, was legendär sein sollte.
Ja. Insofern wundert es mich dann doch nicht, dass ich niemanden kenne, der diesen Film gesehen hat und ich auch ansonsten noch nicht wirklich was über den gehört hatte.
Ja, und jetzt wahrscheinlich auch wenig Leute Ambitionen haben, das zu ändern.
Nee, eben. Bei manchen Filmen ist dann auch klar, warum man noch nie was von denen gehört hat. Weil das hätte sich rumgesprochen, wenn der wirklich geil wäre. Da muss man dann wahrscheinlich bei jedem Film von ausgehen. Aber es gibt trotzdem noch Filme, wo noch nie jemand was von gehört hat und die trotzdem gut sind.
Ja, definitiv.
Sie eben, Brother Solomon, ich erwähne es nochmal, der war für mich schon irgendwie ein kleines Highlight in den letzten Wochen. Und dieser hier ist dann doch eher so ein Lowlight, weil, Alter, das ist wirklich grenzwertig überflüssig, was ich hier gesehen habe.
Ja, beschränkt sich dann auf ein paar Gesichter, die man vielleicht ganz gut findet und ein, zwei Gags und dann war es das wahrscheinlich.
Original das.
Ja, schade.
Big time. So, hat 5 Millionen gekostet und auch da im Kino schon nicht funktioniert, weil rausgekommen sind 1,3 Millionen. Das war nüscht. Aber eben, ich freue mich für die beiden, die das natürlich auch geschrieben haben, ne? Also das Regieduo, dass die jetzt eben aktuell was mit Seth Rogen und Evan Goldberg machen, weil das hat wirklich viel Potenzial. A Good Old Fashioned Orgy wiederum nicht. Kleiner Vorteil noch, geht nur 95 Minuten.
Immer gut.
Ziehen sie nicht unnötig in die Länge. Und jetzt würde ich zu den Punkten kommen.
Jo.
6,1 auf IMDb. Das finde ich echt auch schon fast schon erschreckend gut. Metascore ist bei 44.
Das ist das sehr überraschend.
Besser, als ich wirklich erwartet hätte. Und Letterboxd 2,7.
Die kommen dann also ja eher schon in die Richtung.
Ähnlich berühmt wie bei dir.
Ja. Ich sag 3,5.
2,5 sind's.
Oh, noch niedriger.
Ja.
Ich dachte, die Ambition reicht.
Nee, das war wirklich. Und ich bin echt empfänglich für diese Sorte Film. Aber boah, war das dünn.
Ja, dann versuche ich mal das, für mich war es eine Comedy, das Genre ein bisschen zu retten.
Hast du noch eine Comedy?
Ja, es geht wahrscheinlich als Drama-Comedy durch, aber für mich war es
pure Comedy.
Nee, nicht pure. Ich hatte an einer Stelle, war ich auch sehr traurig, aber es war nur an einer. Der Rest war für mich sehr unterhaltsam.
Okay.
Und es ist ein Film aus diesem Jahr, den habe ich in der Sneak Preview gesehen oder in der Sneak Peek.
Mhm.
Denn meine bessere Hälfte wollte unbedingt mal einmal in ihrem Leben in eine Sneak Peek.
Ach, und noch nie eine Sneak Preview gesehen.
Nee. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir. Ja.
Das ist ja immer echt eine Wundertüte, ne? Also, weil das letzte Mal, dass Guess und ich das wieder gemacht haben, war die Enttäuschung groß.
Ja, das war bei ihr hier ähnlich. Sie konnte damit nicht ganz so viel anfangen, weil es nicht ihren Humor getroffen hat. Okay. Das gehört wohl irgendwie dazu. Wir waren am Anfang beide etwas verängstigt, weil die hatten eine Laufzeit da angegeben an der Kinowand. Ja, und da stand, ja, ich weiß jetzt warum, die geben immer eine Proforma-Laufzeit einfach so an, weil die den Saal halt stundenmäßig blocken. Und hatten dann da 200 Minuten hingeschrieben. Und ich war natürlich schon so, scheiße, welcher Film kommt denn jetzt? Warum 200 Minuten? Warum muss der Kack so lang gehen? Welcher Film, der in den nächsten 2 Wochen rauskommt, ist denn so gottlos lang? Und da war ich schon direkt wieder in Indien und hatte Panik. Aber nein, es ist kürzer ausgefallen. Wir waren mit 100 Minuten dann fertig.
Okay.
Und das ist ein Film, anders als bei dir, da hätte mich der Titel gar nicht angesprochen. The Ballad of Wallis Island.
Ach, geil, Alter.
Ja,
ich weiß sofort, was es ist.
Ja, und
da habe ich eine Menge Gutes drüber gehört.
Ja, da wirst du jetzt noch mehr Gutes drüber hören.
Okay, geil. Ja, witzig. Habe ich tatsächlich auf meiner Liste, will ich sehen.
Ja, ist ein recht kleiner Film.
Hm.
Ist die Langfilm-Adaption von einem Kurzfilm.
Ach, da gab es einen Kurzfilm zu.
Genau, es gab einen Film, der heißt The One and Only Herb Maguire Plays Wallis Island und der ist aus dem Jahr 2007. Also der ist schon unfassbar alt.
Aber von den gleichen Leuten?
Ja.
Interesting.
Denn das Drehbuch auch damals haben Tom Baston und Tim Key geschrieben, die sind das britische Sketchduo Cowards und Tim Key kennen vielleicht jetzt ein paar Leute aus Mickey 17, und der spielt diesen Pigeon-Typen da, diesen Typen, der als Taube die ganze Zeit da rumrennt. Oder der war auch in See How They Run mit Saoirse Ronan, war er dabei, in diesem Cop-Ding da. Ja. Und die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben und Tom Baston spielt auch hier die Hauptrolle, den Herb Maguire. Aber Regie hat dann jetzt hier geführt James Griffith. Und der hat zum Beispiel Blackish produziert oder A Million Little Things als Serien und hat sonst aber im Regiebereich nicht allzu viel gemacht. Nur einen Kurzfilm und einen Film, der heißt Cuban Fury mit Nick Frost und Olivia Colman. Das Poster sah schlimm aus. Aber der Cast wiederum, naja, Olivia Colman. Wie schlecht kann das sein?
Ja, dann weiß ich wiederum auch, dass es den gibt. Okay. Aber das ist ja schon ein britischer Film, ne?
Das ist ein unfassbar britischer Film.
Okay.
Ja.
Na, weil du gerade meintest hier, James Griffith? Nee, ist er Brite?
Weiß ich nicht.
Und weil du gerade meintest, war er das mit Blackish?
Ja, einer der Produzenten war er.
Okay.
Vielleicht hat der, ich könnte das natürlich, ich habe ja hier.
Nee, ist ja auch egal, nur eben, ich wäre jetzt bei dem Film fest davon ausgegangen, dass da nur Briten beteiligt waren.
Da würde ich auch mal fast von ausgehen, aber bei ihm steht bei IMDb leider nicht.
Also weil ich halt auch gelesen hatte, dass das halt so dieser klassisch britische Humor auch ist. Das ist ja was, was mich auch so anmacht an dem Film.
Ja, das ist auch das, was wirklich zieht.
Mhm. Okay.
Denn es ist ein sehr kleiner Film und auch eine sehr kleine Geschichte. Und für mich gibt es hier eine andere Hauptfigur, als es wahrscheinlich im Cast der Fall ist. Deswegen erzähle ich die Geschichte auch so.
Okay.
Es gibt auf einer kleinen Insel wohnt, und die Insel heißt natürlich Wallace Island, wohnt ein etwas exzentrischer Lottogewinner, Charles Heath. Und der wird von Tim Key gespielt. Und der hat nicht nur einmal im Lotto gewonnen, sondern schon das zweite Mal.
Okay.
Und der träumt schon immer davon, dass seine Lieblingsmusiker wieder zusammenfinden. Das ist nämlich das Indie-Folk-Rock-Duo Maguire-Mortimer. Das ist einmal Herb Maguire, der von Tom Baston gespielt wird, und Nell Mortimer, das ist seine Ex-Freundin, die wird von Carey Mulligan gespielt.
Sehr cool.
So, und die beiden haben sich irgendwann mal zerstritten und Herb Maguire ist jetzt quasi dabei, eine Solo-Karriere aufzubauen, die etwas peinliche Züge nimmt, denn er hat auch mal sein neues Albumcover dabei und man sieht so ein bisschen was von seinem Video und das ist schon ziemlich schlimm und auch etwas entfernt von dem, was er eigentlich so mal gemacht hat, nämlich diesen Indie-Folk. Mhm. Aber unser Charles träumt halt davon, dass die beiden mal wieder zusammen auftreten, aus Gründen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, und bucht die halt für ein separat voneinander für einen Gig auf dieser Insel mit ihm als einzigem Zuschauer.
Weil er die Kohle hat, geil.
Genau, weil er sich das halt leisten kann. Und er wohnt halt in so einem einsamen Haus auf dieser Insel, wo auch allgemein nicht sehr viele Leute wohnen, deswegen spielen hier auch gar nicht so viele Menschen mit. Und ja, da prödelt er so ein bisschen für sich, spielt auch im Garten alleine immer Tennis mit einem Ball, der an so einer Schnur und an einem Pfosten befestigt ist und sammelt halt alles, was um diese Maguire-Mortimer, um dieses Duo ist. Er hat von denen alte Gitarren und sonstige Sachen und war ja auf diversen Konzerten, wo er noch Karten hat. Also der ist absoluter Superfan. Mhm. Ja. Und als dann Herb Maguire kommt zuerst mit einem Boot an, schafft es natürlich zusammen mit Charles nicht aus dem Boot zu kommen, hat erstmal nasse Füße, ist direkt schlechte Laune. Und als er dann auf dem Weg zu dem Haus erfährt, dass er nur vor einem Zuschauer irgendwann auftritt, möchte er natürlich am liebsten direkt wieder fahren. Mhm. Aber da ja seine ganzen Sachen nass geworden sind, also auch sein Handy, kann er jetzt erstmal nicht telefonieren, versucht dann auch in dem Gemischtwarenladen auf der Insel Reis zu bekommen, aber solche Dinge gibt's da halt nicht, die müssen halt erst rangeholt werden. Und da arbeitet Amanda, die wird von Cian Clifford gespielt, die hat auch bei See How They Run mitgespielt, also ein paar Leute kannten sich hier halt auch schon aus anderen Projekten. Mhm. Also mit Tim Key hatte sie schon mal das Vergnügen. Ja, und er ist halt so als einsamer Junggeselle auf der Insel dann auch immer so ein bisschen niedlich, denn vor ihrem Laden nimmt er immer seinen Hut ab, jedes Mal macht sich die Haare so ein bisschen, geht dann rein, sodass Herb auch schon direkt merkt, irgendwie hat Charles ein kleines Auge auf sie geworfen oder möchte sich zumindest irgendwie vernünftig darstellen vor ihr. Mhm. Ja, und irgendwann kommt dann etwas später dann auch Nell Mortimer auf die Insel und die bringt ihren neuen Freund auch noch mit.
Okay.
Und da merken wir dann, okay, Herb ist nicht ganz so richtig über das Geschehene von damals hinweg. Und dann eskaliert das auch zwischendurch mal beim Abendessen, dass die beiden aneinander geraten, aber schlussendlich überzeugt sie dann doch das Geld, denn Charles bietet 500.000 Pfund für diesen Auftritt.
Alter, okay.
Was natürlich schon ziemlich viel ist. Mhm. Ja, und die beiden haben halt 9 Jahre nicht miteinander gesprochen und müssen sich jetzt irgendwie zusammenraufen und fast neu kennenlernen und auch wieder proben, um dieses Konzert jetzt hier gemeinsam zu spielen. Aber auch dieses gemeinsame Singen, weil sie die Songs damals halt miteinander und auch übereinander geschrieben haben, reißt dann natürlich auch wieder ein paar alte Wunden und Gefühle auf. Ja, das klingt jetzt erstmal alles irgendwie relativ dramatisch, aber gerade Tim Key ist hier für mich, das ist das Geilste, was ich dieses Jahr als Charakter gesehen habe, und auch diesen sanften Humor, den er in vielen Dingen drin hat. Hier sind auch ein paar Gags drin, die riechst du 5 Meter gegen den Wind, weil die beiden, Herb und er, spielen dann irgendwann mal Tennis.
Ach, okay.
Ja, und natürlich kann Charles perfekt den Aufschlag, weil er halt immer mit diesem Ball an der Schnur gespielt hat,
ja.
Aber er ist es überhaupt nicht gewohnt, wenn ein Ball wieder zurückkommt.
Mhm, klar.
Und ja, den Gag, den riechst du halt, aber gerade was er hier so mit seinem Gesicht macht, und du merkst in jeder Szene, die er hat, dass er einsam ist und lange alleine wohnt, denn irgendwann merkt man halt, okay, ob ihm jetzt jemand zuhört oder nicht, ist ihm eigentlich fast egal. Denn er redet halt so vor sich hin und er kann auch nicht aufhören zu reden. Also er redet irgendwie die ganze Zeit durchgängig. Okay. Aber du merkst in der Interaktion mit den anderen, dass er wahrscheinlich sonst Selbstgespräche führt, weil er nicht unbedingt auf eine Reaktion bedacht ist bei einigen Dingen. Und wie er manche Sachen kommentiert, ist, fand ich so unglaublich lustig, weil er hat so eine sehr, sehr eigene, verschrobene Sicht auf alle Dinge hat und auch nicht wirklich ein Fingerspitzengefühl dafür besitzt, was man jetzt sagen kann und was nicht.
Ja.
Und
ja,
da
ist geil. Ich liebe solche Figuren.
Da kommt echt eine Menge Spaß und Timing raus, was vom Timing her ist echt perfekt. Was er wann macht und auch wie er du merkst halt auch, dass er irgendwie ein gebrochener Mensch ist, aus Gründen. Das weißt du sehr lange über den Film nicht, aber du siehst irgendwie in manchen Regungen in seinem Gesicht, dass er immer so komische, ich will es nicht Ticks sagen, aber irgendwas mit seinen Lippen macht.
Mhm.
So wie er immer den Mund dann verzieht und was er für einen Gesichtsausdruck hat, dann fand ich spannend. Das ist sehr geil gemacht. Ich weiß jetzt, das kannst du dann besser beurteilen, wenn du das mal siehst, aber ich fand es krass gut gespielt, weil es mit mir was gemacht hat. Und ich habe an einer Stelle, war ich den Tränen nah und 2 Minuten später schon wieder vor Lachen den Tränen nah. Also es ist krass.
Ja, so wirkte das auf mich eben auch. Also nach allem, was ich davon gesehen und gelesen habe, dass das halt sehr viel Herz hat auch.
Ja, das hat's. Mhm. Und ich habe mit ihm, deswegen ist er auch mein Hauptcharakter, obwohl wahrscheinlich Herb McGuire, der steht im Billing deutlich weiter oben auf der Liste, ist als Hauptcharakter. Mit ihm beginnt der Film auch, aber für mich ist einfach Charles hier die Hauptfigur. Und du liest auch bei Letterboxd in ganz vielen Reviews so einfach nur Charles mit dem Herzen oder einem gebrochenen Herzen oder irgendwas. Diesen Charakter muss man lieben, der ist genau dafür geschrieben.
Okay.
Und ich bin in jeder Sekunde mit ihm mitgegangen und es ist einfach für mich der Charakter des Jahres, was das Filmjahr so angeht.
Wow. Okay.
Ich habe zwar 2025 nicht überragend viel gesehen, aber...
Ja, aber das ist ja trotzdem... Also.
Mit dem bin ich... Der ist mir ans Herz gewachsen.
Heißt, du wirst den Film wahrscheinlich auch noch ein paar Mal gucken.
Ja. Denn auch 100 Minuten ist gut verdaubar. Den kann man mal eben gucken. Und kam mir auch über die meisten Teile nicht so lang vor. Klar ist er ruhig erzählt und... Auch da, der hat echt überragend gute Bilder, weil diese Landschaft ist schon ziemlich schön. Das wurde aber auch nicht auf einer Insel gedreht, sondern an der Küste in Wales. Also, unglaublich schön. Und das Haus, wo die sind, wo der Charles halt wohnt, in der ist James Griffiths Mutter geboren und hat da gelebt. In dem Falle können wir jetzt dann sehr wohl sagen, wo der Mann herkommt.
Ja, gut.
Auch wenn es bei IMDb nicht steht, aber ja. Anhand dessen müsste er ursprünglich dann aus Wales kommen.
Mhm.
Ja.
Ja, klingt alles sehr gut.
Ja, und auch die Filmmusik ist von Adam Ilhan und die Songs hat Tom Baston auch alle selbst geschrieben. Das heißt, der hat hier das Drehbuch geschrieben, die Songs performt, die Hauptrolle gespielt. Also,
wow.
Respekt.
Wow.
Schon nicht schlecht. Ja, und der Kurzfilm dazu hatte auch schon eine BAFTA-Nominierung, also ist eigentlich ein Wunder, dass es so lange gedauert hat, dass da ein Langfilm raus wurde.
Hat der denn jetzt irgendwelche Preise gewonnen?
Bisher noch nicht. Ich habe aber auch schon länger her, dass ich das rausgeschrieben hatte. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch irgendwelche Nominierungen eingefahren hatte. Ich habe aber auch in letzter Zeit gemerkt, das habe ich neulich bei Dave auch in irgendeiner Folge gesagt, dass ich mich immer weniger für diese Nominierungen interessiere.
Nee, klar, ist ja eigentlich auch alles Schall und Rauch. Nur der, also weil ich hatte auch mitbekommen, dass der lief, aber dann hätte der eigentlich jetzt schon so langsam seine Festivaltour antreten müssen.
Ja, ja, also es ist hier bei IMDb steht noch nichts. Doch hier, okay. 4 Nominierungen.
Mhm.
Okay. Was hat er denn? South by Southwest. Festival's Favorite. Audience Award nominiert, aber nur. National Film Awards in UK war Tim Key und Carey Mulligan beide nominiert.
Mhm.
Und Astra mit Season Movie Awards aber auch nur nominiert. Also
okay.
Noch nichts gewonnen.
Hm. Ja, es klingt sehr lustig. Also hat das auch so ein bisschen Banshees of Inisherin Vibes oder?
Ein bisschen leichter.
Okay.
Also du merkst hier den einigen Situationen an, dass sie so eine bittersüße Note haben, aber sie sind trotzdem eher leicht gehalten. Also du kriegst nicht so nicht so bedeutungsschwer ins Gesicht, sondern du kriegst es auf so einer, in so einem Unterton des Leichten kriegst du dann so eine Puh-Botschaft mit rein.
Okay.
Die dann aber auch halbwegs schnell dann
Wirkung hat, scheinbar.
Dann wieder gebrochen wird. Also ich fand es jetzt nicht so schwer wie Banshees, sondern schon eher ein bisschen leichter. Okay. Mag aber auch nur meine Wahrnehmung sein. Ja.
Ja, ich habe Bock nach wie vor. Klingt echt cool.
War auch für mich sehr, sehr geil und auch für die generelle Meinung kommt er auch ziemlich gut weg. Ist bei IMDb bei einer 7,4, Metascore 78 und bei Letterboxd eine 3,9. Da kommt er aktuell am besten weg. Ich kenne auch nicht so viele, die den gesehen haben. Ich glaube, Zero Famous hat den gesehen, hat nur 3,5 gegeben und Schröckert war bei 4 Sternen.
Okay.
Also, ja. Kommt wohl ganz gut an.
Fuck. Das ist jetzt echt tricky. Weil ich glaube, das ist jetzt wie, ich muss mich da immer so ein bisschen von distanzieren, weil ich sage es auch bei Guests hin und wieder, wenn ich so über einen Film sprechen würde, wäre es eine 10. Aber irgendwie traue ich dir die jetzt nicht zu. Ich sag auch hier wieder 9.
Das ist hier korrekt.
Sehr schön.
Mal wieder.
Ja, cool, ey.
Ja, da könnte man jetzt heute sagen, Resterampe 989.
Ja, ja, aber wirklich.
Ist eine gute Resterampe.
Jammern auf sehr hohem Niveau hier.
Ja.
So, aber einen habe ich noch.
Sehr gut.
Und jetzt würde ich mal kurz über eine Serie sprechen. Das ist eine Miniseries und damit für dich ja nicht komplett uninteressant.
Das ist richtig.
Und ich habe ja, glaube ich, dieses Jahr schon einiges so im Bereich Miniseries, wo es um reale Events geht, abgefrühstückt mit irgendwie Waco und so einem Kram. Und habe mir jetzt wieder eine Miniseries angeguckt und absurderweise gibt es von genau diesem Stoff, gab es dieses Jahr noch zwei andere Dinge. Und ich glaube, das eine war hierzulande auf Sky respektive Wow zu sehen und damit ein bisschen größer. Das hier ist die BBC-Variante. Die Rede ist von The Bombing of Pan Am 103. Auf Deutsch schlicht Lockerbie.
Das und ist komisch, deutscher Titel.
Warum?
Weiß ich nicht, klingt irgendwie komisch, dass so ein langer Titel plötzlich auf einen so ein...
Ja, aber vielleicht, weil irgendwie mit dem Namen Lockerbie verbinden wahrscheinlich selbst bis heute hierzulande immer noch alle die, genau dieses Ereignis, um das es hier geht.
Außer ich.
Außer du. Naja gut, ne? Das Ding war in den 80ern, demzufolge muss man das wahrscheinlich je nach Generation nicht unbedingt mitbekommen haben. Aber das gibt irgendwie für mich so Orte, die sind unweigerlich halt mit so bestimmten Katastrophen verbunden. Genauso wie irgendwie Halifax ist für mich halt auch nach wie vor mit einem Flugzeugabsturz verbunden. Und so eben auch Lockerbie. Und um genau diesen Absturz geht's hier in der Serie. Die ist eben von der BBC, umfasst 6 Episoden, immer so eine Stunde. Und parallel wirklich nahezu kam eben Lockerbie, A Search for Truth raus. Mit Colin Firth in der Hauptrolle. Und noch eine Dokumentarserie, Lockerbie, The Bombing of Pan Am 103. Also dreimal der gleiche Stoff in Serienform, in einem recht kurzen Abstand voneinander veröffentlicht. Warum auch immer, weil irgendwie jährt sich dann nichts, also weil die Ereignisse, um die es hier geht, die sind von 1988. Aber das haben wir ja oft in der Filmgeschichte, dass sich irgendwie ein Studio oder irgendwelche Creator irgendeinem Stoff annehmen und plötzlich kommen andere Leute auf genau die gleiche Idee und dann hast du halt irgendwie Filme, wo gefühlt das Gleiche passiert in einem Abstand von einem halben Jahr oder nahezu zeitgleich und so ist das hier auch mit der Serie. Ja, du weißt demzufolge nicht, was in Lockerbie passiert ist.
Nee.
Also es ist relativ simpel. 1988 gab es einen Flug von, warum habe ich mir das nicht rausgeschrieben? Also auf jeden Fall London, New York, nur ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem. Ah doch, klar. Also London Abflug, New York Ziel. Okay? Das war die Flugroute und an Bord war eine Bombe. Es war also ein Bombenattentat und in der Luft über Schottland ist die Bombe hochgegangen, damit das Flugzeug abgestürzt und eben in Lockerbie runtergekommen. Deswegen die Stadt Lockerbie unweigerlich verbunden mit diesem Attentat. Ja, und in dieser Serie geht es natürlich um das eigentliche Ereignis. Damit steigt der Film ein. Und dann geht es aber vor allem um die Ermittlungen. Und das ist jetzt tricky, weil du hast einerseits natürlich die schottischen Behörden, die zuständig sind, weil das Ding in Schottland runtergekommen ist. Jetzt ist es aber ein Pan Am Flug, das heißt, die USA wollen auch mitspielen und sagen, ja, Moment mal, das Ding war unterwegs nach New York, das war unser Flugzeug, wir müssen hier ermitteln. Und jetzt geht es darum, wie kommen hier diese Behörden zusammen und wie funktionieren diese gemeinsamen schottisch-amerikanischen Ermittlungen? Können da Täter überhaupt erstmal benannt werden und dann auch später im späteren Verlauf zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Serie konzentriert sich eben einerseits auf die Untersuchung vom Absturz, also die Gründe dafür, ne, was ist passiert. Und das ist stellenweise schon wirklich geil gemacht, weil wie das erstmal inszeniert ist, dieser Absturz, jetzt geht das, wir haben jetzt hier nicht so ein Castaway-Szenario, ne, wo wir ewig irgendwie im Flugzeug sind und dann stürzt das Ding ab, sondern das wird relativ schnell gemacht, aber das, was es dann halt am Boden verursacht hat, das wird sehr lange eine Rolle spielen, weil es dann natürlich auch darum geht, wie weit wurden diese Trümmer verteilt, ne? Weil es muss alles eingesammelt, dokumentiert, irgendwo aufbewahrt werden, weil das halt für die Ermittlungen natürlich wichtig ist, weil unter Umständen irgendwo ein Teil liegt, an dem irgendwelche Rückstände von irgendwelchen Materialien, Sprengstoff, sonst was sind, die Rückschlüsse auf irgendwie die Herkunft zulassen und, und. So, das heißt, jetzt hast du dieses kleine schottische Städtchen und die Bewohner, wo natürlich eine Menge zu Schaden gekommen sind und die, die nicht zu Schaden gekommen sind, alle mit abgehen und helfen und bei die Polizei unterstützen, die natürlich auch nicht wahnsinnig breit aufgestellt ist. Und dann erstmal diese ganzen Trümmerteile zusammensammeln, das dokumentieren und wie halt da alle echt aktiv werden, das ist schon ziemlich cool gemacht. Und parallel dazu hast du eben auf der anderen Seite vom Atlantik halt da die Ermittlungen auf amerikanischer Seite und die natürlich auch versuchen, irgendwie rauszufinden, was da los ist, dann natürlich auch Leute hinschicken. So, und deswegen haben wir im Fokus erstmal den Polizisten, der vor Ort mit der Sache vertraut ist. Der wird von Connor Swindells gespielt. Der spielt hier Ed McCusker. Den kennen wahrscheinlich alle aus Sex Education. Eine Serie, die ich nicht gesehen habe, aber die aber sehr viele Leute gesehen haben. Du hast sie gesehen? Wunderbar.
Hey.
Und ey, Alter, der Typ, das ist auf jeden Fall einer mit den dichtesten Haaren, die ich jemals gesehen habe. Das ist unglaublich. Es sieht immer aus, als hätte der Typ einen Helm auf, Alter. Das ist so krass. Jedenfalls, abseits dessen, ein toller Schauspieler. Weil ich finde es echt krass, wie er das hinbekommen hat, diese Gratwanderung zwischen, das berührt mich auf der einen Seite emotional, was hier passiert, aber ich habe halt gleichzeitig auch noch irgendwie diesen professionellen Anspruch an mich und an den Job, den ich hier zu tun habe. Und so die Leute, mit denen ich zu tun habe, die profitieren halt nicht davon, wenn ich jetzt hier große Emotionen zulasse und so. Und wie er aber halt parallel auch noch mit seiner Familie natürlich zu tun hat. Und so spielt er echt gut. Also ja, den habe ich hier so ein bisschen für mich entdeckt.
Den muss ich jetzt auch gerade echt nachgucken, welcher von denen das ist. Und der spielt bei Sex Education auch eine coole Rolle, denn er spielt einen absoluten Bully, der Sohn vom Rektor ist und der nach und nach entdeckt, obwohl er die eigentlich immer bullied, dass er selber homosexuell ist. Mhm. Und da hatte er auch schon was zu spielen und da fand ich ihn auch schon geil. Wie du halt merkst, dass seine Scham vor dem, was er eigentlich möchte, ihn aggressiv macht und so, das ist schon krass. Mhm.
Ja, eben, der hat irgendwie, also Connor Swindells hat irgendwie so eine Durchlässigkeit, die für die Rolle hier auch super war. Und deswegen bist du halt auch voll bei ihm. Also bei ihm willst du halt auch, dass er das alles möglichst gut hinkriegt und so, man irgendwie rootet man halt voll für den. So, ja. Und jetzt kriegt er dann von amerikanischer Seite jemanden an die Seite gedrückt. Dick Marquise, gespielt von Patrick J. Adams. Den wiederum kennen alle, die Suits geguckt haben. So, ja. Ich habe Suits nie gesehen, weil ich parallel halt auch einen Anwalt gespielt habe und mich da nicht groß beeinflussen lassen wollte. Und der ist jetzt aber auch in dem Taylor-Sheridan-Universum gelandet, weil er ist eine der Hauptrollen in dem nächsten Spin-off, was es geben wird von Yellowstone, The Medicine, was nächstes Jahr kommt. Ich glaube, Michelle Pfeiffer war auch noch mit dabei. Also das ist ja immer, Alter, der Typ baut sein Universum aus, das ist alles zu spät. Ja, und Patrick J. Adams spielt hier eben den Amerikaner, der anfangs dann natürlich total mit der so ein bisschen klischee-amerikanischen Rangehensweise da hinkommt und dann so ein bisschen von der Menschlichkeit der Schotten übermannt wird. Macht er auch recht gut. Dann haben wir noch Tony Curran, Eddie Marson, der irgendwie darf der auch nicht fehlen.
Nee, der Position. Darf nie fehlen.
Und dann haben wir Merritt Weaver. Und irgendwie ist die wieder so ein bisschen auf New Girl-Format zurückgewachsen. Das soll jetzt hier kein Bodyshaming werden, nur ich war ein bisschen überrascht, weil ich die halt zwischenzeitlich mit deutlich weniger auf den Rippen in Erinnerung hatte und die auch immer gut fand. Und hier macht sie auch wieder echt einen guten Job, Alter. Die ist schon wirklich eine gute Schauspielerin. Von Merritt Weaver, die sollte viel mehr drehen, Alter. Die ist wirklich talentiert.
Ist das die Ex-Freundin von Nick?
Ja.
Ja, stimmt. Da war
nicht von Nick, Quatsch, von Schmidt.
Ach ja, meinte ich auch, genau, ja. Von Schmidt.
Ja. Und die hat ja eine Menge gemacht zwischenzeitlich. Also es ist ja auch schön, dass die dreht eine Menge, ne? Aber ich finde nicht genug große Sachen, also die so groß werden, dass andere Leute auch mitkriegen, was das für eine tolle Schauspielerin ist. Irgendwie, ich finde, die müsste berühmter sein dafür, wie gut die ist.
Stimmt, die sieht man sonst sehr selten.
Aber da gibt es ja echt viele leider.
Oh ja. Und die ich nicht sehen will, sehe ich in jeder Ecke.
Das ist es halt, ne? Ja. Gut. Und jetzt haben wir eben, also Merritt Weaver spielt eben auch eine von den amerikanischen Behörden, die dann auch rüber muss und versuchen dann das, was in Schottland gut vorgemacht wird, halt auf amerikanischer Seite auch irgendwie durchzubringen. Und so hast du in diesen 6 Folgen halt einerseits eben den Absturz, die Ermittlungen rund um den Absturz und dann eben die verheerenden Auswirkungen, die das natürlich jetzt eben auf diese kleine Stadt und die Familien, die Angehörigen verloren haben und so alles, was das für Auswirkungen hat. Und dann eben diese Suche nach Beweisen vor Ort bis hin über die USA, auch Malta spielt da noch eine Rolle, weil dann am Ende geht es dann eben auch tatsächlich noch bis hin zum Prozess. Und das hat halt irgendwie bis, also Prozess war 2000. Ich meine, das ist auch schon krass, ne? Einfach halt 12 Jahre später.
Ja.
Und dass da im Grunde geht die Geschichte aber bis 2022. Und vielleicht kamen jetzt auch deswegen irgendwie so 3 Serien diesbezüglich in einem Rutsch, weil es da halt erst Ende 22 wirklich mal so ein abschließendes Ding gegeben hat, wenn du so willst.
Ja. Das wird wahrscheinlich so sein, dass danach Leute anfingen zu schreiben.
Naja, so jetzt können wir endlich. Naja, und Creator des Ganzen, Jonathan Lee, der wiederum auch diese Doku-Serie gemacht, ne? Lockerbie, The Bombing of Pan Am 103. Who Killed Jill Dando hat er 2023 gemacht. Und was er so demnächst macht, finde ich auch spannend. Zum einen macht er einen neuen Van Helsing. Da irgendwie bin ich immer für zu haben. Und dann macht er als Miniseries Dial M for Murder.
Ach, das Ding, ja, da habe ich schon mal von gehört, dass das kommen soll.
Und ich meine, also, ne, kommt eh alles nochmal irgendwie, entweder leider als Serienform oder jetzt als Film und so. Aber das ist trotzdem was, ich finde, das ist ein Stoff, den kannst du problemlos halt in eine neue Zeit versetzen, ne? Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen.
Ja, doch, das kannst du gut.
Ja, und jetzt dazu, wie ich das gefunden habe, weil also ich finde es eh immer wieder geil, ne? So, wenn du britische Sachen guckst, so, du hast tendenziell keine schlechten Schauspieler. Das ist halt schon immer wieder geil. Ich bin Fan davon, wie gut die Leute ausgebildet sind. Und deswegen ist das irgendwie immer eine Bank. Und so war das hier auch. Also nicht nur, dass das wirklich gut gespielt ist, ich finde es auch wirklich gut inszeniert, weil die sich halt nicht nur auf das Drama setzen, was es da gibt, sondern dann auch eben so ein bisschen um diese, ja, fast schon Detektivarbeit, weil ja die Polizei halt wirklich da puzzeln muss, bis die ganz klar benennen können, weil es geht ewig drum, wo, weil das ja ein Transitflug war, geht es ewig drum, wo kam die Bombe dazu? Ewig lang ist Frankfurt Dreh- und Angelpunkt, ne, weil es halt hieß, ja, das ging über Frankfurt, also über von Frankfurt über London und so. Und deswegen müssen ja die Deutschen da auch mit drin hängen. Natürlich. Die versuchen sich dann natürlich bestmöglichst rauszuziehen. Und so geht es halt ewig lang erstmal drum, hey, wir müssen feststellen, in welchem Container ist das Ding hochgegangen, und anhand des Containers können wir dann die Gepäckstücke bestimmen und so rückverfolgen, in welcher Stadt ist das Gepäck überhaupt an Bord gegangen. Um so festzustellen, wem hat das gehört und, ne, wer war es dann schlussendlich. Und das ist halt eine üble Puzzlearbeit, und die ist schon auch sehr im Fokus. Also deswegen, es geht nicht nur um das Drama und was es alles mit den Familien gemacht hat, weil dann halt plötzlich ein Flugzeug vom Himmel gefallen ist und große Teile von einer kleinen Stadt zerstört hat, sondern eben dann um die Ermittlungen danach. Und das ist wirklich gut ausgewogen und ich mochte das echt gerne. Ich fand das richtig gut.
Das klingt auch richtig gut. Das klingt auch nach etwas, was ich mögen würde.
Ja, also gerade finde ich, wenn es dann eben um so reale Ereignisse geht, finde ich das immer spannend zu sehen, wie die da rangehen. Und wir hatten ja dieses Rammstein-Ding auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Und ich fand da ja schon auch das in Ansätzen ganz cool, aber da gab es halt auch Faktoren, wie man, dass man eben gemerkt hat, dass das Budget fehlt und so, ne? Weil wenn du dann eben so einen Absturz erzählen willst, so, dann muss das halt auch nach, also wenn du den Impact, den es hat, als Thema brauchst, so, dann musst du halt auch den Impact schaffen über die Optik, oder du erzählst es halt aus dem Off und Schauspiel und so, aber dann so einen Mittelweg zu fahren und zu sagen, ja, wir stellen da ein paar Container hin und zünden die an und der Rest ist CGI, dann wirkt es halt nicht. Und ja, deswegen finde ich, haben sie hier natürlich, also ich glaube, bei der BBC mangelt es nicht so krass an Geld. Also zumindest machen die immer sehr hochwertige Serien und das ist auch eine davon. Und ja, ich empfehle die auf jeden. Also ich muss gestehen, jetzt, ich habe natürlich jetzt nicht sofort den Impuls, mir da die anderen Pendants anzugucken. Das Ding mit Colin Firth, von dem habe ich allerdings auch echt viel Gutes gehört. Die soll auch wirklich gut sein. Insofern gucke ich mir das vielleicht auch mal irgendwann an. Weil ich meine, dieses Ding, das ist halt schon auch krass, wenn du dir überlegst, ne, dass das erst, also dass die Verhandlungen erst 2000 waren und es da ja auch im Zuge der Ermittlungen natürlich dann drum ging, was müssen wir an den Sicherheitsvorkehrungen ändern, damit sowas nicht nochmal passiert. Weil im Endeffekt kann jeder, wenn er Bock hat, halt so wie es aktuell aussieht, einfach eine Bombe an Bord schmuggeln. Und was müssen wir machen, um das zu verhindern? Und wenn du überlegst, dass die da im Jahr 2000 noch rumverhandeln haben, das hat halt bis 9/11 gedauert, bis da was geändert wurde.
Ja, da musste erst was noch Schlimmeres her.
Das ist der Punkt. So, und das ist eben auch ein bisschen der Punkt, den die Serie machen möchte, dass das so lange gedauert hat, bis da überhaupt mal Konsequenzen rausgezogen wurden. Und deswegen, das machen die hier auch wieder mit sehr viel Herz. Natürlich haben die viele Figuren aus der Realität ein bisschen in einer Figur zusammengefasst und so, ne? Natürlich waren deutlich mehr Polizisten an diesem Fall beteiligt, als die, die hier erzählt werden. Da ist eben in der Figur von Connor Swinders ist da einiges zusammengefasst worden. Aber die gehen schon sehr ehrfürchtig mit dem ganzen Ursprung und dem Material um. Also das finde ich schon echt cool und ich habe das sehr gerne geguckt.
Ja, das klingt geil. Habe ich Bock drauf, definitiv.
Cool. Alright, dann hätte ich nur noch Punkte. Da gibt es gar nicht so viel, weil auf Letterboxd habe ich sie nicht gefunden. Aber ich habe ein IMDb-Rating und das ist bei 7,4.
Das klingt gut. Ja, ich traue dir sogar eine 8,5 zu.
Ist das dein Tipp?
Ja.
Na dran, ich bin bei 8.
Okay, das wäre mein anderer Tipp gewesen. Ich dachte, machen wir es mal optimistischer.
Okay.
Naja. Wäre ja auch egal gewesen, weil stand ja 1:0,5, also gewinnen hätte ich eh nicht mehr können, ausgleichen auch nicht. Oder 1,5:0,5.
Genau genommen stand es 1,5:0,5, jetzt steht es 2:0,5. Yep. Das ist unser Endstand für heute. Kein
Wie
Punkt
gewohnt.
Für Guess geholt.
Ne, brauche auch nicht. Er schafft es ja selber auch nicht, warum sollte ich das dann für ihn tun?
That's the spirit. Du kannst nur Ambitionen haben in die Richtung von dem, was er vorgibt, und wenn das halt sonst überschaubar ist, warum sollst du dich da groß ins Zeug nehmen?
Eben.
Ja.
Ich reite nur mit.
Hey, also und dafür, dass auf jeden Fall mal zwei heute eine Ecke anspruchsvoller waren, finde ich, bist du gut bei weggekommen.
Ja, ich glaube auch, das ging.
Ja, voll.
Das war okay.
Und stimmlich bist du auch gut durchgekommen, Mensch.
Ja, es hat gehalten. Es war nicht so, wie ich es gerne hätte, aber es war zumindest ohne Husten und Räuspern größtenteils möglich zu sprechen. Das ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis.
Auf jeden. Nee, das ging voll klar. Und jetzt hast du, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Ruhe, ne, wenn es ums Podcasten geht.
Jetzt habe ich, glaube ich, 2 Wochen Ruhe.
Ey, gab's länger
oder,
nicht, ne?
Sagen wir mal 1,5. In der Zeit habe ich jetzt Filme zu schauen für die nächsten Folgen mit Dave und möglichen Gästen.
Mhm.
Nicht nur möglichen, ist ja schon beschlossen.
Ja, ihr plant ja immer irgendwie 3 Jahre im Voraus.
Ja, wir haben jetzt einen ganz, ganz guten Flow mit eine Folge mit Gast, eine ohne, eine mit. So, das läuft die letzten Male ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Muss aber sagen, zum Jahresende werden es vielleicht wieder ein paar, wo wir immer zu zweit sind. Das ist nämlich deutlich leichter zu planen.
Hey, das ist es, ne? Und ich meine, ihr seid in unterschiedlichen Städten und da ist es schon nicht ohne, dass man irgendwie einen gemeinsamen Termin findet und da zusammenkommt für ein paar Stunden, alle paar Wochen mal.
Ja.
Und sobald halt ein Dritter dazu kommt, wird das Ding nahezu unmöglich.
Ja, zumal dann oftmals Dritte quasi auch, also mit Hoffi war es ja jetzt glücklicherweise möglich, aber wenn du jetzt mit Hermann aufnimmst, mit Nachwuchs, dann nimmst du halt abends Keine auf, Chance. Was ja Dave, bei Dave und mir nicht die, so die Zeit eigentlich ist.
Ja.
Also das, ja, da muss man ein bisschen planen.
Ich versuche ja einen Kumpel irgendwie schon seit 2 Jahren mal vors Mikro zu zerren, der hat jetzt mittlerweile 2 Kinder, so, das kannst du knicken.
Ja, das wird nicht leichter dann.
Naja, eben. Nee, insofern, ey, gönn dir eine Pause. Es sei dir gegönnt. Hol mal deine Stimme und guck ein paar Filme, auf die du Bock hast.
Ja, ich habe jetzt gestern wieder angefangen.
Okay. Aber du hast ja auch mittlerweile ein Privatleben, was eine Menge Raum einnimmt. So, und das sei dir sehr gegönnt.
Ja, das muss es auch. Nicht so wie beim letzten Mal.
Ja. Nee, finde ich super.
1000 Filme bringt nichts, wenn man dafür alleine bleibt.
Nee, eben, da leidet definitiv was drunter. So. Aber es ist schön, also was den Bucketlist-Teil angeht, kannst du ja da einfach einen Haken dran machen. So, been there, done it, 1000 Filme im Jahr geguckt, brauche ich nicht nochmal machen.
Reicht, ja. Das Einzige, wo ich auf jeden Fall gucken muss, dass ich das irgendwie vernünftig jetzt durchkriege, ist, so, wenn du 5 Jahre den Wunsch hast, einen Podcast zu machen, dann solltest du den nicht dir durch einen Beruf versauen lassen.
Nein, hey, wir gucken natürlich, dass das gut weiterläuft, und wenn du da mal irgendwie pausieren musst, dann kriegen wir das bestimmt in irgendeiner Form kompensiert, also mach dir da keinen Stress.
Ja, das irgendwie kriegen wir das hin, dass da eine gesunde Balance zwischen Privatleben, Sport und Podcast und Job stattfindet.
Ey, muss sein, ne? Also weil sonst macht die Nummer ja auch irgendwann keinen Spaß mehr, und das soll's ja nicht.
Ja, definitiv. Naja, irgendwann wird alles besser.
That's the spirit. Ja, genau. Hoffentlich früher als später. So, von meiner Seite aus können wir auch hier einen Haken dran machen. Das hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ja, spannende Sachen heute dabei. Sehr gut.
Ja,
eine Miniseries auf der Watchlist. Wer hätte es gedacht?
Ey, siehst du? Und das ist bestimmt auch was man zu zweit gucken kann.
Da gehe ich von aus, ja.
Ja.
Ist es.
Cool.
Ja, sehr schön.
Dann nächste Woche gibt es wieder Guess und mich. Und bei euch nächste Woche kannst du da schon anteasen, was in Episode 30 ansteht.
Ja, da kommt der dritte Teil von Canon Films.
Ach.
Da stürzen wir uns mal wieder ein bisschen in die B-Ware der 80er.
Sehr
das
schön.
Ist eine sehr snackbare Episode, weil man muss sagen, die Hoffi-Episode zu Tarantino hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. ich glaube, ich habe da 11 oder 13 Filme irgendwie sowas für geguckt. So da,
in
da,
der Vorbereitung, also ja, 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 kann ich mir
da
vorstellen.
Da musste was Snackbares her und deswegen gibt's einen Canon-Teil, aber das liegt uns ja nicht weniger am Herzen, wir sind ja große Fans.
Merkt man vielleicht daran, dass es da jetzt schon einen dritten Teil von gibt, ja.
Genau. Also da ja, gibt es jetzt ein Zwischending und danach kommt wieder das nächste große Ding. Also es wechselt sich jetzt so ein bisschen ab.
Okay. Ja, ihr habt das immer schön geplant. Bei Guess und mir läuft es weiter spontan. Aber wir haben ja auch Besserungen gelobt oder irgendwie mal Veränderungen angekündigt, lose. Das ist nach wie vor alles auch immer noch in Arbeit. Das ist deswegen nicht aufgeben, wir bleiben dran.
Genau. Gut.
Gut, dann sind wir raus für heute.
Jo. Bis denn dann.
Tschö.
Bewegt Bild-Banausen.